werden die Helden geboren. Wahnsinn! Was ein Handballspiel! Oh, und jetzt zaubern die auch noch. Man kann heute nichts voraussagen in dem Spiel.
Kennt ihr eigentlich diese eine Stromberg-Folge, als er mal wieder alles in den Sand gesetzt hat und dann tritt er für sein Büro, schreit seine Leute zusammen? Ich hab's im Guten versucht, aber ich kann auch anders. Ganz anders kann ich auch und das kann ich sogar noch viel besser. Genau das ist uns bei Hand aufs Harz auch passiert. Der Chef kommt heute in die Sendung. Der Chef persönlich, der Geschäftsführer der DKB Handball-Bundesliga, Frank Bohmann, ist in dieser Folge dabei. Spaß beiseite. Wir brauchten natürlich wen, mit dem wir nochmal allumfassend die komplette Saison, aber vor allem diesen unfassbaren letzten Spieltag, ja, besprechen können. Und mit wem geht das besser als mit dem Chef der DKB Handball-Bundesliga, Frank Bohmann. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Hand aufs Harz, der Handball-Podcast der DKB Handball-Bundesliga. Ich bin Schmieso oder Florian Schmidt-Sommerfeld, Handball- und Fußballkommentator bei Sky und freue mich sehr, ein letztes Mal vor der Sommerpause euren Lieblingspodcast, ich hoffe, das ist er, zu hosten. Ja, ich habe es schon angerissen. Ludwigshafen bleibt in der Liga. Gummersbach und Bietigheim gehen runter. Allein darüber gibt es ja so viel zu besprechen. Mike Machulla und die SG Flensburg-Handewitt haben wirklich das Double klar gemacht. Der THW Kiel wird der beste Vizemeister aller Zeiten. Ja, es gibt so viel zu bereden, aber auch über das hinaus. Es gibt ja zum Beispiel einen riesen neuen Deal, Kinexon. Wir werden nächstes Jahr einen Quantensprung machen in der HBL, was Bewegungsdaten, Härte von Ballwürfen und so angeht. Wie schaut's da aus? Wie schaut er, also Frank Bohmann ist er in dem Fall, wie schaut der Chef zurück auf die Entwicklung der Partnerschaft mit Sky zum Beispiel? Medial ist die HBL ja seit 2 Jahren ganz anders aufgestellt. Also viele, viele Themen drin in dieser Sendung. Natürlich auch unser Lieblingsthema Überbelastung im Handball, die Zusammenarbeit von HBL und DHB. Und eine witzige Anekdote hat Frank Bohmann erzählt. 2003 ist er Geschäftsführer der HBL geworden und einer seiner ersten Amtshandlungen war in der Tat der Umzug. Das ist alles ziemlich kurios. Naja, soll er besser selber erzählen. Nicht zu viel der Vorrede. Ich wünsche euch ganz viel Freude mit der vorerst letzten Folge Hand aufs Harz. Keine Sorge, es ist nur die letzte vor der Sommerpause. Es ist Hand aufs Harz mit Frank Bohmann. Viel Spaß dabei. Ja, ich habe ja schon überlegt, ob ich mir Sorgen machen muss. Denn heute kommt der Chef persönlich zu Hand aufs Harz. Frank Bohmann, der Geschäftsführer der DKB Handball-Bundesliga, ist bei mir. Ich freue mich sehr.
Hallo, ich freue mich auch.
Frank, muss ich mir Sorgen machen? Der Chef kommt ja eigentlich immer nur zu einer Beförderung, was in meinem Fall nicht möglich ist, oder wenn es Ärger gibt.
Ja, wenn wir dich befördern könnten, dann könnten wir drüber reden. Aber Ärger haben wir auch nicht. Wir haben eine erfolgreiche Saison hinter uns. Und der Podcast gehört ja auch zur DKB Handball-Bundesliga mit dazu. Den hast du ja mit ins Leben gerufen hier. Und da komme ich gerne, um mir das nochmal selber anzugucken, wie wird das eigentlich gemacht? Es ist ja ein sehr, sehr erfolgreiches Format und da möchte ich einfach mal mit dabei sein.
Das ist schön, das ist schön. Ich freue mich sehr. Kannst du mir ja danach erzählen, was ich alles das nächste Mal noch besser machen muss, aber das machen wir dann lieber im Privaten, einmal ohne die Zuhörer ausnahmsweise. Ja, die Saison ist gerade zu Ende gegangen. Mich hat da der Meisterschaftskampf, ich sag mal, wie erwartet ausgegangen ist, der große Kracher war ja irgendwie dieses Abstiegsfinale. Ich würde trotzdem sagen, wir fangen ganz oben an, weil du gestern, vorgestern ist es ja inzwischen, also wir sind am Dienstag diesmal bei der Aufnahme, in Düsseldorf warst und den Flensburgern die Schale übergeben hast. Wie war so der Eindruck? Wie war der Tag in der Halle für dich?
Ja, erstmal war Düsseldorf ganz toll. Das hat ja nicht in der normalen Heimspielstätte des Bergischen HC stattgefunden, sondern im ISS-Dom in Düsseldorf. Mhm. Die Halle war proppevoll, viele Flensburger natürlich da. Und der BHC hatte viele Verletzungssorgen, viele Topspieler waren nicht dabei und haben den Flensburgern aber nochmal einen richtigen Fight geliefert. Und das war aller Ehren wert. Und am Ende hat es Flensburg natürlich verdient gewonnen. Wer 64-4 Punkte holt, ja, da braucht man nicht zu lamentieren, der ist verdient deutscher Meister. Wobei man natürlich auch sagen muss, ich weiß nicht, ob wir schon mal einen Vizemeister mit 62-6 Punkten hatten.
Soweit ich weiß, ist der Rekord, glaube ich, den hält Martin Schwalb mit Hamburg bei 7 Minuspunkten. Das war, glaube ich, bisher der beste
Vizemeister. Das mag sein. Wir haben ja so ein Buch, 50 Jahre Handball Bundesliga, da müssen wir mal nachschlagen. Normalerweise musst du mit 62-6 Punkten auch deutscher Meister werden. Das ist schon Wahnsinn. Aber die Tabelle lügt nicht. Ja, und der THW hat früher auch schon mal, die waren ja fast 10 Jahre hintereinander deutscher Meister, da haben sie auch mal im Torverhältnis die Meisterschaft gewonnen.
Gegen die Löwen.
Mhm. Ich glaube, das muss einfach mal so sein. Dann sind sie jetzt Zweiter. Der THW wird wieder deutscher Meister werden in den nächsten Jahren, da bin ich mir ganz sicher.
Das glaube ich auch bei der Kaderstärke. Mein Gedanke war so ein bisschen, Alfred Gislason hat ja wirklich alles gewonnen. Jetzt hat er sich sogar noch, soweit ich richtig informiert bin, diesen Titel bester Vizemeister aller Zeiten geholt. Vielleicht ist das ja auch so ganz sinnvoll.
Ja, ne? Der Typ ist Wahnsinn. Und ich meine, die Saison ist ja nicht schlecht für den THW gelaufen. Sie haben den ERF-Pokal geholt, sind Pokalsieger geworden und sind weltbester Zweiter aller Zeiten geworden. Mhm. Das muss man erstmal nachmachen.
Ja. Die Flensburger, wenn wir vielleicht so das große ganze Bild aufmachen. Vor 2 Jahren, du als der absolute Insider, hättest du das für möglich gehalten, dass Flensburg 2 Mal hintereinander Meister wird in den Debütjahren von Mike Machulla?
Ja, also als Vranjes gegangen ist, da konnte man seine Zweifel haben, kann der die Fußstapfen tatsächlich ausfüllen, das hat er gemacht. Flensburg hat seit Jahren eine Mannschaft mit dem Potenzial, Meister zu werden. Da haben dann oft nur Nuancen gefehlt. Im letzten Jahr muss man ja sagen, ist ihnen das zugeflogen. Da sind sie eigentlich nicht, haben sie nicht die deutsche Meisterschaft gewonnen, sondern die Rhein-Neckar-Löwen haben es verloren.
Ja.
Die waren ja praktisch schon Meister und hatten dann eine Schwächephase, die kaum zu erklären war. In diesem Jahr muss man sagen, hat man gar nicht unbedingt damit gerechnet, weil im letzten Jahr sehr verdiente Spieler, die den Verein geprägt haben, aufgehört haben. Matthias Andersson, Mogensen, Mahé, auch der zweite Torhüter Möller, neues Torhütergespann.
Ich glaube, 6 Abgänge waren es.
Und das war ja schon der Geist der SG, der ist da erstmal gegangen. Und da dachte man, Mensch, wenn die in diesem Jahr irgendwo um Platz 5 herumgehen, dann könnte das realistisch sein. Und was sie dann hingelegt haben, da kann man nur den Hut vorziehen.
Ja.
Ich glaube, man braucht den Flensburgern nicht zu erklären, wie man eine Mannschaft zusammenstellt. Das haben sie echt unter Beweis gestellt.
Ist dann jetzt, das klingt ja fast so, als wäre Dirk Schmeschke mehr der Vater des Erfolges. Als
genau das habe ich ihm gestern geschrieben. Also Dirk Schmeschke, als er vor einigen Jahren aus Hamburg wieder zurück nach Flensburg ging, da hat er gesagt, und dann werden wir auch wieder eine deutsche Meisterschaft holen. Und das war zu dem Zeitpunkt völlig unrealistisch, weil Flensburg meilenweit hinter dem THW Kiel hinterher war. Und das hat er gemacht, indem er sehr, sehr klug eine Mannschaft zusammengestellt hat, aber auch das Umfeld so organisiert hat, dass man sich so eine Mannschaft auch leisten kann.
Mhm.
Denn die spielen ja alle sicherlich gerne in Flensburg, die spielen aber auch für Geld.
Ja, sind ja Profis. Finde ich auch gut, wenn die dann vernünftig dafür bezahlt werden. Wenn wir jetzt noch einen kleinen Blick nach vorne bei den Flensburgern machen, jetzt ist ja schon wieder, jetzt geht der wichtigste Mann offensiv, würde ich mal behaupten, mit Rasmus Lauge. Es geht der Kapitän und Abwehrchef mit Tobias Karlsson. Ist es jetzt dann wirklich mal rum sozusagen oder schaffen die das trotz dieser prominenten Abgänge nochmal wieder super in die nächste Saison dann vermutlich reinzustarten?
Ich glaube, dass der Umbruch jetzt viel kleiner als im letzten Jahr. Tobias Karlsson ist nun mal jetzt auch in die Jahre gekommen.
38.
Da braucht man dann vielleicht auch nicht mehr seine Knochen hinhalten.
Ja.
Er hat bis zuletzt eine Top-Leistung gebracht, aber mit 38 darf man aufhören. Dass Rasmus Lauge geht, ist schade. Er sagt, er will die körperliche Belastung der Bundesliga meiden. Ich glaube, der wahre Grund ist schon, dass man in Ungarn, Westbrem derzeit sehr viel mehr Geld verdient. Die Belastung da ist nicht so viel geringer, weil Westbrem ja nicht nur in der ungarischen Liga, sondern auch in der sogenannten CH League spielt und in der Champions League.
Diese Ostblock-Liga sozusagen.
Ganz genau. Die werden auch spielen müssen, auswärts dann halt vor 200, 300 Zuschauern. Da wird er sich umgewöhnen müssen. Aber es ist eine Frage des Geldes. Ein Profi muss auch darauf gucken und das hat er gemacht.
Ja, er hat geliefert in Flensburg und jetzt sich halt diesen noch besseren Vertrag irgendwo dann verdient.
Toller Spieler, ich hätte ihn gern auch hier behalten, aber das geht halt nicht mit allen Mitteln.
Ja, auf das Thema Belastung kommen wir nachher nochmal zurück. Wenn wir noch einmal auf den Sonntag gucken, wie war es denn so? Also ich war ja ehrlich gesagt komplett geplättet, obwohl ich jetzt nicht mal involviert bin, aber als ich diesen Abschied von Tobias Karlsson und von Rasmus Lauge in der Hölle Nord beim letzten Heimspiel gesehen habe, da dachte ich mir, oh, das könnte doch gefährlich sein, weil das emotional, hatte ich das Gefühl, so ein Abfall war. Sie hatten ja dann zum Glück lange genug Zeit, sich aufs allerletzte Saisonspiel vorzubereiten. Wie ausgelassen waren die Flensburger gestern? War das nochmal sehr emotional oder war gefühlt sogar dieses letzte Heimspiel emotionaler, was sie hatten? Wie war dein Eindruck gestern da in Düsseldorf?
Also ich glaube, sie haben das Spiel gegen Bergischen HC, die ja auch eine sensationelle Saison gespielt haben, immer noch sehr ernst genommen. Da hat auch der Trainer Mike Makulla für gesorgt. Mhm. Das musst du erstmal gewinnen. Und zwischendrin 23-24.
Nachdem sie ja schon weit weg waren
davon. Bergischer C hat einen Ball und knallten an die Latte. Also das kann ja noch anders ausgehen. Mhm. Und da hat man auch gemerkt, dass Spieler wie Lauge oder auch Gottfriedsson sagten, Mensch, ich kann ja nicht nur gewinnen, was kann ich hier eigentlich verlieren, hatte man das Gefühl. Ja, und dann war auch das große Zusammenspiel, das wurde da eigentlich nicht mehr riskiert, sondern einer der beiden hat den Ball sich genommen und hat probiert, 1-1 irgendwas zu machen. Mhm. Und das ist nun mal gerade gut gegangen. Mhm. Ja, also die Spannung war mit Sicherheit da noch nicht weg. Und ich habe selten so eine Freude bei den Spielern gesehen. Das ist schon, wofür der Handball steht. Die sind Profis, machen es für Geld, wie ich gerade gesagt habe. Ja. Aber die haben sich gefreut wie kleine Kinder. Ja, und das ist, glaube ich, sie sind sofort in den Fanblock. Wir wollten den besten Spieler aufrufen. Er ist aber erstmal bei den Fans geblieben. Und das ist auch völlig in Ordnung so.
Ja. Ja, schön. Und haben ja dann auch bis tief in die Nacht und dann am nächsten Tag gleich wieder in Flensburg weitergefeiert.
Ich glaube immer noch.
Sind immer noch dabei, die nicht zur Nationalmannschaft schon reisen mussten. Der THW, der beste Vizemeister aller Zeiten. Aber du hast ja schon gesagt, sie haben zwei Titel gewonnen die Saison, was man nicht vergessen darf. Nach dem wirklich heftigen Ausrutscher letztes Jahr, Platz 5 ist für den THW ja gefühlter Abstieg so ungefähr. Das sind die ja gar nicht gewohnt. Sind sie wieder auf Kurs, sind sie wieder im Flow, zurück zur alten Stärke, wie man so schön sagt?
Ich glaube schon. Es sind jetzt auch einige Pflöcke eingeschlagen worden. Viktor Szilagyi hat das Heft des Handelns in die Hand bekommen, in voller Verantwortung. Das halte ich für gut. Ob er das alleine alles meistern kann, das steht noch auf einem anderen Blatt Papier. Aber ich halte sehr viel von Viktor. Mhm. Und ich glaube, dass der THW Kiel sich hier auf den Weg gemacht hat, hat für die Saison drauf jetzt die Top-Verpflichtung aus Paris, Sargussen, sich geholt. Und ich bin mir ganz sicher, sie werden nicht nur in der HBL eine überragende Rolle einnehmen, sondern auch wieder in Europa.
In der Champions League wäre gut, ne? Wenn da mal wieder jemand ins Final Four kommt. Das wünschen wir uns irgendwie alle, nachdem das jetzt schon ein paar Jahre länger nicht mehr funktioniert hat.
Absolut. Und man muss auch sagen, in diesem Jahr war das verdient, dass wir nicht dabei waren. Westbrem hat gegen Flensburg das Viertelfinale dominiert. Mhm. Da war nicht wirklich eine Chance da. In den Jahren davor war es knapp und ich glaube, damit müssen wir uns auch abfinden. Wir hatten hier bis vor einigen Jahren gab es eine Monokultur. Alle Spiele, alle Meisterschaften wurden entweder von deutschen oder von spanischen Mannschaften gewonnen und da hat man sich mehr Vielfalt gewünscht. Mhm. Die haben wir jetzt, der Wettbewerb ist sehr viel stärker geworden und da müssen sich unsere Clubs strecken, aber sowohl Kiel als auch Flensburg als auch die Rhein-Neckar-Löwen und ich glaube auch Magdeburg haben aktuell das Potenzial, auch beim Final Four mit dabei zu sein. Wir müssen sehen, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Wir kommen nachher zu dem Thema Belastung und da hat die HBL schon eine Sonderrolle. Da sind unsere Clubs stärker belastet und das mag da auch in dem Fall dann den Ausschlag geben. Weil wir genauso gut sind wie Westbrem. Diese vier Clubs können die schlagen, bloß wenn sie stärker belastet sind, mag das den Ausschlag geben.
Das finde ich sehr interessant. Also du könntest ja auch das alles wegschieben und sagen, nee, den Schuh ziehe ich mir nicht an. Ihr müsst schon auch gegen Westbrem vernünftig spielen.
Sollen auch so gegen Westbrem vernünftig
spielen. Also sie haben ja auch vernünftig gespielt, nicht, dass das falsch
ist. Aber das wird schon ein ausschlaggebender Grund sein. Es gibt einen zweiten, wo die Wettbewerbsgleichheit nicht so ganz da ist. Wenn ich mir jetzt mal die Teilnehmer am letzten Velux-Final Four anschaue, dann ist der Sieger aus Skopje, fantastischer Handball, aber die haben ihre Spieler 9 Monate nicht bezahlt. Kielce hat Anfang der Saison ihre Spieler drum gebeten, auf ein Viertel oder ein Drittel des Gehaltes zu verzichten. Ja, gäbe es da ein Lizenzierungsverfahren oder gäbe es sowas wie Financial Fairplay wie im Fußball, hätten diese Mannschaften gar nicht mitspielen dürfen.
Also ist ein teuer erkaufter Sieg oder Erfolg, kann man dazu sagen?
ist halt nicht teuer erkauft, weil es nicht bezahlt worden
oder,
ist.
Oder ja, genau. Mit etwas unlauteren Mitteln könnte man dann fast sagen.
Da könnte ich mich als Top-Club beschweren und sagen, die haben sich eine Mannschaft geleistet, die sich gar nicht leisten konnten. Mhm. Ja, und gegen die musste ich antreten. Und da glaube ich, da müssen wir schon für Sorge tragen. Es geht nicht darum, wie wird finanziert über irgendwelche Mäzene oder durch den Staat oder sonst wie. Das ist alles in Ordnung. Aber es muss auch finanziert werden. Mhm. Sonst ist es nicht gerecht und dann ist der, muss man den Wettbewerb auch ein Stückchen weit in Frage stellen. Mhm. Ich glaube, da müssen sich die Macher zu Gedanken machen.
Mhm. Kommen zu dem Thema Belastung sehr gerne nochmal. Nur um das noch rund zu machen, eine letzte Frage zu Kiew würde mich noch interessieren. Jetzt geht der große Alfred Gislason, der Mann, der alles gewonnen hat und übergibt den Staffelstab. Vielleicht erstmal, also wir wissen ja noch gar nicht, ob er jetzt wirklich, man hört schon so, der wird es doch gar nicht lange ohne Handball aushalten. Mal sehen, wo wir ihn dann wiedersehen. Aber erstmal verliert die Liga eins ihrer absoluten Aushängeschilder. Was genau verlieren wir da, wenn Alfred Gislason in Rente geht?
Ja, also über die Trainerkompetenz und auch die Führungskompetenz von Alfred Gislason brauchen wir, glaube ich, nicht zu reden. Das ist überragend, was er hier in den letzten, ich weiß gar nicht, wie lange er dabei ist, mindestens seit 2001, ist er, glaube ich, nach Magdeburg gegangen. Da verlieren wir tatsächlich eine große Trainerpersönlichkeit. Aber, muss man auch sagen, er hat sich diesen Ruhestand verdient. Er hat sich lange genug reingeworfen, hat alles gegeben. Ich glaube auch körperlich, wenn ich ihn, hat er so den typischen Handballer-Hüftgang.
Ja.
Da muss er sich wahrscheinlich jetzt auch mal irgendwann ein Stückchen zurücknehmen und an sich selber denken. Und ich glaube, es ist nachher auch eine Kopfsache, jedes Mal alles zu geben. Das will man dann vielleicht nach 20 Jahren auch nicht mehr. Ich glaube, wir werden irgendwann mal wieder als einen Nationaltrainer sehen, ja, wo die Belastung nicht ganz so hoch ist.
Ja. Der Kollege von den Rhein-Neckar-Löwen, Nikola Jakobsen, geht ja so einen ähnlichen Weg, ne? Nachdem der auch alles dort aufgeopfert hat, die Meisterschaft dorthin gebracht hat, jetzt auch nur noch in Anführungszeichen Nationaltrainer. Und Philipp Jiecher als Spieler ist ja noch nicht so lange her. Ich glaube, der ist uns allen noch sehr, sehr präsent. Kann er das auch von der Bank aus? Ist er da auch Weltklasse?
Das wird sich zeigen, das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Man ist als Weltklasse-Spieler nicht automatisch auch ein Weltklasse-Trainer. Ein Weltklasse-Trainer wird Kiel brauchen. Die Macher da werden sich das sehr gut überlegt haben und werden das viel besser beurteilen können als ich. Er wird sich an den Ergebnissen messen lassen müssen, aber Wettbewerb ist Philipp gewohnt.
Jetzt hast du aber mit vielen Phrasen hier. Weltklasse-Spieler ist nicht Weltklasse-Trainer, an den Ergebnissen messen lassen, da muss ich, glaube ich, doch so ein Schweinchen.
Ja, okay, ich verstehe schon, mit den Sprüchen komme ich hier nicht weiter.
Nee,
aber
wir wollen hier Tinten auf dem Tisch.
Aber es ist, im Wortsinn heißt. Um noch eine Phrase zu bringen, es sind die Gesetze des Sportmarktes. Jeder Trainer wird am Ergebnis gemessen und nicht nur, ob er schön spielt oder ob er das Spiel verstanden hat. Und da ist die Aufgabe eines Trainers schon sehr viel tiefschichtiger, als nur zu sagen, wirf möglichst hart oder ich stelle die besten 7 Spieler auf.
Geht's raus und spielt's Handball.
Genau, das wird hier nicht ausreichen.
Ja. Ich bin sehr gespannt. Martin Schwalb hat mir gesagt zu dem Thema, ich weiß gar nicht mehr, wie er es formuliert hat hier bei Hand aufs Harz, aber irgendwie so, ich war ein dermaßener Lehrling in meinen ersten Jahren. Da bin ich sehr gespannt, ob Philipp Jiecher da schon weiter ist jetzt durch ein Jahr Co-Trainer, was sicher eine gute Möglichkeit ist, von Alfred Gislason noch mal eine Menge zu lernen. Ne?
Mike Makula war, ich weiß nicht, wie viele Jahre Co-Trainer in Flensburg, 6-7?
Ja, ich weiß auch nicht, 4-5 Jahre.
Also 6, eine lange Zeit.
Ja, mehrere Jahre.
Da wird er viel gelernt haben. Ja. Wir müssen uns fragen, wenn wir doch noch mal einen Blick auf die Champions League setzen. Alle Trainer der 4 Finalteilnehmer waren Spanier. Im Viertelfinale waren 6 von 8 Trainern Spanier. Wie kommt das eigentlich zustande? Es waren zum Teil auch ehemalige Spitzenspieler, aber nicht nur. Da scheint ja doch irgendwo ein Faktor zu sein, eine Ausbildung zu sein, die unserer möglicherweise irgendwo überlegen ist. Und Trainer formen nachher Spitzenspieler. Das heißt, Handball-Deutschland muss sich schon überlegen und auch mal links und rechts gucken, was machen wir da eigentlich mit unseren Trainern? Mhm. Sind wir da auch ganz in der Weltspitze, wo wir hinwollen? Und da sollten wir mal hingucken und vielleicht auch das ein oder andere Modell da kopieren und sagen, brauchen wir, um weiterhin auch ganz vorne mit dabei zu sein.
Ja, oder einfach einen spanischen Trainer kaufen. Für alle Geschäftsführer, die gerade zuhören hier.
Ah, in Skopje wird wahrscheinlich wieder einer zu haben sein.
Ja, zum Beispiel.
Ja, also wir haben.
Nein, ich gehe auch bei deinem Weg mit. Ich glaube auch, es wäre besser, wenn unsere Trainer da, was auch immer sie noch drauflegen können, aber eine Schippe drauflegen sozusagen.
Ja, und von daher ist gut, wenn wir mit Philipp Jicher auch jemanden dabei haben, der auch international erfahren ist. Ja. Der bringt vielleicht nochmal neue Aspekte rein, die uns insgesamt gut tun.
Er kennt ja den spanischen Handball. Also vielleicht kann er allein daraus, aus seiner Zeit in Barcelona, was mitbringen. Ich habe gehört, die neuen Kabinen zum Beispiel wurden von ihm angeschoben, weil er das kennt, wie das in Barcelona ist und auf seinen Drängen hin.
Ach, das wusste ich noch gar nicht. Aber wenn das zum Erfolg beiträgt, why not?
Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Spaß, aber so wurde mir das zugetragen, dass er da neue Impulse gesetzt hat in der Form. Wechseln wir von ganz oben nach ganz unten. Ich muss das jetzt noch einmal in Worten sagen, dieses Szenario, ihr wisst ja alle, aber allein das nochmal auszusprechen, es duelliert sich der 16. gegen den 17. Wer siegt, hat den Klassenerhalt. Wenn sie unentschieden spielen und der Letzte gewinnt, ist der Letzte gerettet. Und genau das passiert. Es ist doch eigentlich, habt ihr irgendwen bezahlt für diese Ergebnisse? Ja, also, das gibt's doch einfach gar nicht.
Das ist wie aus dem Hollywood-Streifen. Ja, also das kann es eigentlich fast nicht geben. Ja, da holt eine Mannschaft 30 Spieltage lang 7 Punkte.
7 Punkte,
ja. Und an den letzten 4 holen sie nochmal 7. Und zwar nicht gegen eine Laufkundschaft, sondern bei den Rhein-Neckar-Löwen, gegen den Bergischen AC, der da seine Europapokal-Teilnehmer verspielt hat. Nicht jetzt am letzten Spieler, sondern auch vorher. Ja. Und dann diese Zuspitzung, das konnte ich kaum glauben. Also Uwe Schwenker und ich haben kurz vor der Siegerehrung nur auf unser Handy geguckt, weil wir sagten, das kann doch nicht sein. Eigentlich hätten wir uns da irgendwie konzentriert
müssen. Also ihr wart auch mehr gefesselt vom Abstiegskampf als vom Meisterkampf.
Ja, der Meisterkampf war ja da schon
entschieden.
Der war irgendwie noch 3-4 Minuten länger da. Mhm. Das ist ja kaum zu glauben, was da passiert ist. Ja.
Oder? Wahnsinn.
Also das hast auch du. Du bist jetzt seit 2003 Chef der Liga, das hast du
noch nicht erlebt. Oder?
Noch nicht ansatzweise erlebt. Ist ein bisschen vergleichbar vielleicht mit der deutschen Meisterschaft, die immer um 2 Tore entschieden worden ist, im Fernduell zwischen Kiel und den Rhein-Neckar-Löwen vor 3 Jahren.
2014, glaube ich, ne?
Vor 15, glaube ich.
Alles klar. Ja.
Aber das ist ja nochmal irgendwie, da passt ja alles. Das tragisch für die anderen beiden, wobei man sagen muss, wer am vorletzten Spieltag 13 Punkte hat und noch um den Klassenerhalt spielen kann, der kann eigentlich froh sein. Und am Ende kann man schon sagen, da hat der Glückliche diesmal die Nase vorn gehabt, aber Chapeau.
Ja, ja. Die Eulen kommen vor 2 Jahren in die Liga, um auch da das Bild noch mal ein bisschen größer zu machen, sind da schon der klare Absteiger eigentlich. Die meisten tippen auf Lübbecke und vielleicht Hüttenberg. Bleiben drin, auch am letzten Spieltag mit einem Sieg, letztes Jahr und dieses Jahr wieder. Haben die irgendwas, was die anderen vielleicht nicht ganz auf dem Level machen? Oder wie kannst du dir dieses doppelte Märchen erklären?
Also ich schätze sehr den Trainer, Benjamin Matschke. Mhm. Der macht da einen hervorragenden Job aus kleinen Mitteln. Das funktioniert schon gut. Man muss aber auch sagen, die sind dieses Jahr auch drin geblieben, weil wir die Abstiegsregelung geändert haben. Davor sind immer noch 3 Mannschaften abgestiegen. Ja. Jetzt in Übereinkunft mit der zweiten Liga haben wir nur noch 2 Mannschaften, die ausgetauscht werden. Aber der Trainer wird einer der wesentlichen Faktoren sein. Mhm.
Seinen wichtigsten Spieler, sagt er immer, ist Azad Valjouin, den haben sie jetzt auch gehalten. Also es ist sozusagen schon ein bisschen der Weg bereitet für ein drittes Wunder. Werden wir interessiert weiter beobachten. Bietigheim fand ich auch, besonders als sie dann nochmal Mimik rausgeholt haben, war irgendwie auch eine tolle Geschichte. Ich habe aber das Gefühl, dass was bei allen natürlich noch viel mehr brennt, ist, dass der Dino gestorben ist nach 53 Jahren. Kein Gummersbach mehr in der Bundesliga. Das ist eigentlich auch ein bisschen unglaublich.
Ja, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Tatsächlich, wie du sagst, die letzte Mannschaft, die im ersten Spieljahr da war und bis am Sonntag in der Liga mit dabei war. Das hat sich ja so ein bisschen abgezeichnet. Der VfL hat die Pace, die die Liga vorgibt, nicht halten können. Also sowohl bei den Einnahmen als auch in der Organisation ist man da links und rechts überholt worden. Und ich will nicht sagen, dass das zwangsläufig so war, aber es zeichnet sich ja nicht nur in dieser Saison ab, sondern schon in den Jahren davor, dass man hier an Wettbewerbsfähigkeit verliert. Und vielleicht ist das eine Chance jetzt. In Gummersbach muss, glaube ich, jeder Stein tatsächlich mal umgedreht werden, entmoost werden. Und die Region, die steht für Handball, man wird da eine breite Unterstützung bekommen. Die Sponsoren stehen zum VfL auch in der zweiten Liga. Jetzt muss man sich auf den Weg machen und das glaubhaft rüberbringen.
Was glaubst du, also die Liga ist hat sich irre entwickelt, sie konnten nicht Schritt halten, haben wir jetzt schon rausgehört. Was glaubst du, war sonst so? Also es klingt nach einem längeren Prozess, deswegen frage ich mal nicht nach den Fehlern, die vielleicht auch dieses Jahr gemacht wurden, sondern so über längere Sicht. Was ist das, was Gummersbach falsch oder zumindest nicht so gut gemacht hat wie andere?
Eine Zeit lang hat man sich zu viel zugetraut. Ja, der VfL Gummersbach in die Lanxess Arena nach Köln und da wollte man eine Großstadt erobern, was nicht prinzipiell falsch ist, aber das muss dann vielleicht auch anders vorbereitet werden. Nachher hat es so ein bisschen an einem sportlichen Konzept aus meiner Sicht gefehlt. Wenn man sieht, wen der VfL Gummersbach alles entwickelt hat, aber dann nicht gehalten hat, Julius Kühn, Quentin Mahé, Simon Ernst, das sind Top-Spieler, die letztlich nicht gehalten werden konnten. Und man hat natürlich eine Marke mit dem VfL Gummersbach, die nach wie vor ein echter Leuchtturm ist. Und da hat man aus meiner Sicht Fehler gemacht, diese Marke nicht weiter zu entwickeln. Und mit dieser starken
tolle
Marke.
Tolle Arena ja auch, ne? Ist für die eine der eindrucksvollsten Hallen, die es gibt.
Super. Also das Umfeld passt. Es hat vielleicht auch ein bisschen immer an Entscheidungsstrukturen gefehlt. Das Management wurde immer sehr dominiert von Beiräten und Aufsichtsräten, die mal sagten linksrum, mal sagten rechtsrum. Und da hat der ganz klare Weg aus meiner Sicht gefehlt.
Ist das so ein klassisches Traditionsverein-Problem? Viele Leute, die viel mitreden und lange Entscheidungsprozesse dadurch hinführen, ob sie dann richtig oder falsch enden?
Es zeigen andere Traditionsvereine, dass es gut funktioniert. Wenn ich mal den SC Magdeburg nehme, als auch echt großen Traditionsverein, der auch vor 10 Jahren am Rande stand, nicht mehr mitkam mit der Pace der Liga. Da wurde das Vertrauen in das Management gestärkt und hier wurde eine klare Strategie verfolgt. In einer Region, die ja nicht so sehr floriert, dass man sagt,
da wirtschaftlich blüht oder so. Ne?
Bringen wir mal gerade Spitzenhandball hin. Trotzdem hat man da einen Weg gefunden mit dem Geschäftsführer Marc-Henrik Schmidt, der ganz konsequent seine Strategie verfolgt hat und jetzt da angekommen ist, nämlich an der Spitze. Und ich glaube, der SCM wird in den nächsten Jahren auch um die deutsche Meisterschaft mitspielen.
Okay. Also der Weg führt einfach, sie sind endlich zurück in den Top 3, kann man so sagen. Ich glaube, seit 2005 das erste Mal wieder und das ist noch nicht Ende der Fahnenstange.
Da wird die Luft dann dünn, um nochmal tatsächlich eine Worthülse zu nehmen.
Da Kiel macht die Luft dünn, ne?
Hängt immer ein bisschen auch viel vom Momentum ab. Aber Magdeburg hat dieses Jahr zweimal Kiel geschlagen. Wir haben auch Flensburg geschlagen. In der kleinen Tabelle unter den ersten drei Mannschaften ist Magdeburg vorne.
Ja, das ist eigentlich auch Wahnsinn. Ja,
die haben Spiele verloren, die sie hätten nicht verlieren dürfen. Sonst hätte es vielleicht auch schon dieses Jahr gereicht.
Ja. Gegen Göppingen zu Hause, das war so eins. Ja.
Ein klares unternehmerisches Konzept und ein klares sportliches Konzept. Ja, das kann man, in dem Rahmen kann man dann immer noch einiges falsch und richtig machen. Da wird momentan eine sehr, sehr gute Arbeit geleistet.
Und ja, auch einen überragenden Handball, den sie spielen.
Das sehr attraktiv, sehr attraktiv. Eine Festung zu Hause, eine Fanbasis, die wie eine Eins hinter ihrem Team steht. Das ist toll und das kommt aber auch nicht von alleine. Da reicht nicht die Markenkraft SCM aus, sondern da muss hart für gearbeitet werden.
Ich habe ja in Göppingen kommentiert am letzten Spieltag für Sky und da war auch zeitweise, hast du gehört, hier regiert der SCM und Co., obwohl Göppingen jetzt wirklich nicht dafür bekannt ist, eine leise Heimhalle zu sein, aber selbst die haben sie zeitweise dominieren können mit ihren Fans.
Ja gut, ich glaube, das Spiel ist auch so verlaufen, dass die Göppinger so ein bisschen kleinlauter waren und Magdeburg ganz oben auf war. Also von daher würde ich das vielleicht nicht überbewerten.
Das stimmt. Wenn man noch so ein bisschen, das ist so eine Mischung aus Vor und Zurück. Wir haben es schon angerissen, Gislason, Karlsson, Lauge gehen. Dafür kriegen wir im Sommer Uwe Gensheimer zurück. Wir kriegen 2020 Sander Sargosen hierher. Wie blickst du auf diesen Wechsel an ja schon großen Typen, die Liga ausgemacht haben und jetzt dann vermutlich die Liga wieder ausmachen werden, die kommen?
Ja, also es hören jedes Jahr Ikonen des Handballs auf. Ja, das war vor 10 Jahren, dann gingen Schwarzer und Stefan und diese ganze goldene deutsche Generation. Da sagt man, was soll denn bloß aus der Liga werden ohne Henning Fritz und all diese Superstars? Ja. Und jetzt, Tobias Carlsson muss halt irgendwann aufhören. Und Matthias Andersson im letzten Jahr musste auch aufhören, wo sie auch sagten, wer soll denn da überhaupt noch einen Ball halten, wenn der nicht mehr im Tor ist? Jetzt haben sie einen Buric und nach 5 Spielen redet keiner mehr von Matthias Andersson.
Ja, so wie der gehalten hat, ja.
Ja, das, da müssen wir uns ständig erneuern und das, so ein Wandel gehört mit dazu. Ja. Ich glaube, dass die Handball-Bundesliga mit ihrem Auftreten und auch mit ihrer Strategie niemanden zu fürchten braucht. Wir werden auch in Zukunft Heimat von Weltstars sein, auch wenn der eine oder andere Spieler nach Paris geht oder nach West Brem geht. Mhm. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Und da werden wir neue Typen entwickeln und die werden dann den Handball dominieren.
Sander Sargosen, das beste Beispiel dafür, dass der kommt und dann ja auch gleich, ich glaube, er hat auch gesagt, er will dreimal hintereinander die Champions League gewinnen. Nicht nur dreimal, sondern dreimal hintereinander. Das ist mal eine Ansage.
Ja, das ist stark. das ist natürlich, der hat uns bei der Handball-WM im Halbfinale, der hat uns Norwegen vor allem wegen Sander Sargosen dominiert.
Ja, hat wehgetan, ja.
Das ist ein großartiger Spieler, mit der hochattraktiv spielt, ganz intelligenter Mittelmann. Mittelmann macht ja, glaube ich, aus meiner Laiensicht 20-25% des einer Mannschaft aus. Wenn du einen guten Mittelmann hast und einen guten Torwart, das ist, glaube ich, die anderen 25%. Wenn du die beiden Positionen top besetzt hast.
Dann ist ja alles geritzt. Landin und Sargosen, da kann ich mir jetzt kaum noch was Besseres vorstellen, ehrlich gesagt, aus THW-Sicht.
Ja, also da sind sie schon den weltbesten Torwart und ein Mittelmann, der sich gewaschen hat. Ich glaube, da ist mal gut unterwegs. Und wenn Sargosen nicht mehr kann und dann Duvnjak drauf darf oder Sarabets, ich glaube, damit kann man leben.
Ja, sehr schön. Wir waren schon beim Thema Belastung vorhin mal kurz. Haben auch drüber gesprochen, was das ja eventuell diese ein paar Prozent, die dann in der Champions League mal fehlen können. Bei Andy Schmid und Tobias Carlsson bin ich auf das Thema auch schon zu sprechen gekommen, hier bei Andros Harz. Und die sind sich alle einig, das ist extrem vielschichtig. Es gibt ganz viele Sachen. Interessanterweise waren sich beide in einem Punkt einig. Mehr Charterflüge oder eigentlich alles per Charterflieger fliegen. Das war so ihr Wunsch. Also einfach die Reisestrapazen erleichtern, weil, so habe ich es bei denen rausgehört, alles andere geht irgendwie. Wie ist deine Sicht auf die Dinge? Das ist jetzt was du natürlich nicht beeinflussen kannst, aber was macht die HBL, um dieses Problem anzugehen? Was ist auch schon, es ist ja auch schon einiges beschlossen worden, ein bisschen Terminreformation. Wo siehst du die größten Schwerpunkte, um dieses Belastungsthema in den Griff zu kriegen?
Ja. Wir werden dieses Belastungsthema in jedem Fall nicht wegreden und sagen, stellt euch nicht so an, sondern das ist tatsächlich da. Und die Vermeidung von Reisestress ist sicherlich ein großer Punkt in diesem ganzen Thema. Mhm. Ja, weil wir nun auch die Spitzenmannschaften nach Kielce, nach West Brem, nach Skopje schicken müssen, wo es keine Standardverbindung hin gibt. Ja, und wenn man das alles dann mit dem Linienverkehr macht, dann ist man lange unterwegs. Und das wird zur Gesamtbelastung erheblich dazu tun. Ja. Flensburg hat darauf reagiert, die fliegen ganz viel Charter und zwar in der Nähe von Flensburg. Die haben ja den geografischen Nachteil, dass sie auch erstmal sonst 2-3 Stunden zum Flughafen fahren müssen.
Ja.
Haben andere Vorteile, aber das erhöht den Reisestress ja nochmal. Und vielleicht sind sie auch deshalb deutscher Meister geworden, weil sie in vielen Spielen tatsächlich den Charter genutzt haben und ausgeruhter ankamen. Aber es liegt natürlich auch viel an der Belastung in der Liga. Da ist man sehr viel stärker gefordert als West Brem in Ungarn oder Skopje in Mazedonien. Ja, sagen, in Frankreich glaube ich mittlerweile auch, dass da einige Clubs gibt, die Liga ausmachen, die stark sind. Aber das Rezept kann ja nicht sein, dass wir sagen, wir machen unsere Liga schwächer, damit die Top-Clubs besser zurechtkommen gegen die anderen Top-Clubs. Wir können da im Rahmen unserer Terminierung können wir probieren, den Top-Clubs da irgendwie entgegenzukommen, müssen aber auch Rücksicht nehmen auf alle anderen Clubs. Wir müssen Rücksicht nehmen auf unsere Medienpartner, die sagen, Mensch, ich habe hier eine Programmierung drin, auf die will ich mich auch verlassen können. Und in diesem Zusammenspiel müssen wir versuchen, eine optimale Lösung zu finden. Mhm. Und zwar im Dialog mit den Spielern. Den haben wir ja geführt. Wir haben die Kapitäne eingeladen. Da waren auch Tobias Carlsson und Andy Schmid mit dabei. Mhm. Und haben uns mal unsere Prämissen, die wir haben bei so einer Spieltagsplanung, haben denen das einfach mal vorgestellt. Das war denen gar nicht so richtig klar. Die dachten, Mensch, die setzen das gerade an, weil sie abends irgendwo zusammensitzen. Aber die Vorgaben, die wir zu erfüllen haben und auch die Ansprüche an einen fairen Wettbewerb, die erfordern es, dass wir nicht sagen, Mensch, und dann lassen wir den Platz 10, 11, 12, Wetzlar, Lemgo reisen, wie wir wollen, nur um es dem THW Kiel und Flensburg recht zu machen. Das geht nun mal auch nicht. In diesem Umfeld wollen wir gerne, dass die Clubs ihre Wettbewerbsfähigkeit in der Champions League behalten, aber auch nicht um jeden Preis. Mhm. Ne? Wir haben mehrfach über eine Reduzierung der Liga abgestimmt. Das ist beim letzten Mal 18-0 dagegen ausgegangen. 18 Clubs haben gesagt, wir wollen die Liga nicht reduzieren. Vielleicht müssen wir dann aber auch unsere Ansprüche an die Champions League reduzieren. Und sagen, wenn wir das haben wollen und so auch die wirtschaftliche Basis für alle gewährleisten, dann können wir es halt nicht jedes Jahr gewährleisten, dass wir auch im Final Four mit dabei sind. Ja. Ja. Das ist das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen und weshalb die Liga auch funktioniert.
Aber jetzt hatten wir, wenn ich richtig bin, 2014 war das letzte Mal ein deutsches Team dabei, ne, glaube ich.
Nee, 15 der THW.
15 war der THW auch nochmal dabei, okay. Trotzdem, das ist ein bisschen lange, oder?
Ja,
das
ist bräuchten
wir mal wieder.
Ist zu lange. Ich meine, wir haben davor 14, 13, 12 hatten wir drei deutsche Sieger aus drei verschiedenen Clubs.
Ja. Hamburg, Flensburg, Kiel.
Und davor war die Phase, da war es immer Spanien oder Deutschland. Oder fast immer. Da haben wir irgendwo einen Ausreißer dazwischen. Da werden wir so schnell nicht wieder hinkommen, dass wir es tatsächlich, dass wir ein Abonnement drauf haben. Da ging es immer nur darum, sind eigentlich zwei oder drei Deutsche beim Final Four mit dabei. Ja. Ich glaube, das sollte auch gar nicht unser Ziel sein. Schön wäre aber tatsächlich, dass bei diesem Highlight, was wirklich eins ist, denn dieses Velux Final Four in Köln, das ist schon eine Riesenveranstaltung. Und ich fände es super, wenn wir zumindest eins unserer Teams mit dabei haben zukünftig.
Man hört ja, also in Sachen haben wir eigentlich zwei oder drei Teams dabei. Das ist ja auch schon mal, ich meine, mehr als zwei wären jetzt dieses Jahr gar nicht möglich gewesen, weil einfach seit vielen Jahren das erste Mal nur zwei deutsche Teams angetreten sind. Ist das denn eigentlich aus seiner Sicht relativ sicher, dass wir da nicht mehr zurückkommen auf drei? Oder wäre das auch mal wieder denkbar? Man hört ja zum Beispiel, dass durch Skopjes Abdampfen vielleicht sogar nochmal eine Wildcard geben kann.
Ja, es wird mit Sicherheit Wildcards geben. In dieser Saison automatisch gesetzt ist nur noch der Meister aus 8 Ländern. Das heißt, wir haben 8 feste Plätze. Der Rest wird im Wildcard-Verfahren vergeben und ganz sicherlich auch an den zweiten Deutschen.
Ja.
Ob möglicherweise sogar ein dritter Deutscher mit dabei ist, das obliegt den Entscheidungsgremien der EAF. Das wird, soweit ich weiß, Ende Juni am 28.06. in Wien entschieden. Ja, und ich halte das nicht für aussichtslos, aber da kann ich jetzt auch noch spekulieren.
Ja. Ist es denn, ist es dein Wunsch sozusagen? Wäre dir lieber drei als zwei? Oder sagst du, dann haben wir ja noch wieder mehr Terminprobleme und so, und zwei ist eigentlich auch eine gute Zahl für die Handball-Bundesliga, um die zu stellen?
Zwei ist eine gute Zahl. Ich freue mich auch für den Dritten, wenn er dabei sein kann, weil der Dritte will es mit Sicherheit.
Magdeburg hat ja eine riesen internationale Tradition
auch. Ja, und die würden die Liga bereichern. Die EAF hat einen Kriterienkatalog, nachdem sie ihre Wildcards vergeben. Die wird Magdeburg glänzend erfüllen. Aber da spielen ganz viele Faktoren nachher tatsächlich eine Rolle. Ich wäre der Letzte, der sagt, ich bin dagegen, dass Magdeburg da mitmacht. Aber wie gesagt, das liegt nicht in unserer Hand. Wenn sie mitmachen, sind sie auch ein Kandidat fürs Final Four.
Oh, okay. Also die könnten gleich den ganzen Ritt dann machen.
Absolut.
Okay, das finde ich ein Wort. Machen wir noch einen kurzen Blick nach vorne. Wir kriegen zwei, das heißt alte, neue Gesichter, wir kriegen sie zurück. Balingen und Nordhorn kommen nach oben. Wie sind die aufgestellt? Soweit ich weiß, nicht so wie der BHC, dass die gleich mal Richtung international mitspielen, aber sind die schon so, dass sie gute Aussichten auf den Klassenerhalt haben, oder müssen die sich ganz schön strecken nächstes Jahr?
Also erstmal haben wir alle Aufsteiger eine sehr viel bessere Chance, drin zu bleiben, weil wir noch zwei Absteiger haben. Das heißt, ich muss den anderen Aufsteiger und noch ein Team hinter mich lassen, dann habe ich es schon geschafft. Baling ist ja sehr, sehr Bundesliga erfahren. Die sind vor 2 Jahren abgestiegen, jetzt sind sie wieder da. Es ist vielleicht der solideste Verein, den wir jemals in der Liga haben. Also die sind echte Schwaben, die geben nie ein Geld aus, was sie vorher nicht verdient haben. Für meinen Geschmack haben sie eine zu kleine Halle, die immer ausverkauft ist, aber nur 2.300 Zuschauern Platz bietet. um sich dauerhaft etablieren zu wollen, werden sie da eine Lösung finden müssen. Die Halle muss größer werden, wobei es, soweit ich das verstanden habe, baulich da in der Halle kaum noch mehr möglich ist. Aber nur das gibt einem eine Voraussetzung, tatsächlich das Rüstzeug zu haben, um die HBL dauerhaft zu halten, um das Geld zu verdienen, um dabei zu bleiben.
Und Nordhorn war glaube ich, als ich angefangen habe, Handball zu gucken, so Ende der 90er, Anfang der 2000er, war das ja schon eigentlich ein gestandener.
Damals eine Spitzenmannschaft. Ja, mittlerweile auch vom Sponsoring her sehr viel breiter aufgestellt als damals, mit einer neuen Halle, nicht mehr in Nordhorn, sondern in Lingen, die absolut Bundesliga-reif ist, eine ganz tolle Halle, zu vergleichen mit der in Gummersbach. Und natürlich mit einem Hinterland nach Holland, was man als Markt bearbeiten kann, wie das Flensburg in Dänemark macht. Vielleicht ist das eine Chance. Als Neuling muss das Ziel sein, die Klasse zu halten. Und da haben beide Mannschaften das Potenzial für.
Müssen nur gucken, dass sie sich vor dem letzten Spieltag schon von den Eulen so weit entfernen, dass die sie nicht wieder noch
abfangen. 3 Punkte Vorsprung.
Genau, das geht sonst nämlich immer schief, wenn wir die letzten 2 Jahre nochmal anschauen. Vor ein paar, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wann es war, so vor zwei Monaten habt ihr hat die ganze HBL, oder ich schätze, du wirst da maßgeblich mit dabei gewesen sein, einen Vlog reingerammt, so möchte ich es mal nennen, die Kinexon Technologie. Ein Riesendeal, den die HBL da gemacht hat, ein großes Investment, vielleicht wer es damals nicht mitbekommen hat, kannst du nochmal erklären, was macht Kinexon genau, worum wird es da gehen?
Ganz vereinfacht ausgedrückt, bekommt jeder Spieler einen Chip ins Trikot reingenäht und es gibt 14 sogenannte Transponder, die wir in allen Hallen und auch in den Trainingshallen aufstellen.
Sieht aus wie so ein WLAN-Router.
Genau, eine relativ kleine Box, die unspektakulär aussieht, aber tatsächlich was Spektakuläres kann, weil sie nicht nur die Bewegungen der Spieler alle aufzeichnet und in Echtzeit an uns weitergibt und wir können es nachher ausspielen zu unseren Medienpartnern und wohin wir das auch immer haben wollen. Und es nicht nur die Bewegung der Spieler aufgezeichnet wird, sondern auch die Bewegung des Balls. Was uns hilft, einmal in ganz andere sportliche Analysen einzutauchen. Das heißt, ich kann bei jedem Spieler die Vorlieben feststellen, wo wirft er eigentlich immer ganz genau hin, und zwar auch in Echtzeit und Zentimeter genau, wie hoch springt er, wie weit springt er, wie hart wirft er, wie viel läuft er denn insgesamt. Da sind wir die erste Liga, die das weltweit zentral macht, und ich verspreche mir da sehr viel von. Ich glaube, dass wir das Medienprodukt sehr anreichern, dass man hier Informationen bekommt, die den Zuschauern interessieren, die den Sponsoren interessieren, und dass wir hier das Medienprodukt deutlich besser darstellen werden als in der Vergangenheit. Kunst wird sein, die Daten so zu filtern, weil es ist ein Datenhochhaus, was wir da jedes Mal bekommen, dass wir tatsächlich das rausfiltern, was tatsächlich auch interessant ist.
Das frage ich mich genau. Also ich weiß noch, als Kind, für mich war das, da denkt man halt Handball noch ein bisschen simpler, für mich war es immer das Tollste, wenn ich gehört habe, hier der und der hat gerade mit 120 km/h das Tor geworfen. Der hat wahrscheinlich den härtesten Wurf der Liga. Das Format gibt es ja sogar inzwischen, ne? Also da scheine nicht nur ich irgendwie verrückt drauf zu sein. Ist das auch so dein Lieblings, wie sagt man es, Wert oder auf was freust du dich besonders?
Das ist vielleicht das naheliegendste Datensatz, der darzustellen ist.
Ich bin ein einfach gestrickter Typ, ne?
Aber ich kann zum Beispiel auch feststellen, wer wirft denn mit welchem Drall den Ball? Das heißt, wer hat eigentlich den stärksten Dreher in der Liga?
Kann eigentlich nur Uwe Gensheimer
sein. Uwe Gensheimer ist mit Sicherheit ein Kandidat. Ich kann aber auch als Trainer, kann ich natürlich jetzt sehr viel genauer analysieren, wie bewegt der Gegner eigentlich seine Abwehr? Und wann macht er welche Bewegung, um seine Abwehr, welcher Impuls macht eigentlich eine Abwehrumstellung aus? Das ist jetzt viel schneller zu analysieren und wird den Teams, die es richtig nutzen, da einen sportlichen Wettbewerbsvorteil geben. Aber man muss sich mit der Sache auseinandersetzen. Ja. Und dann glaube ich, dann wird sich dieses Investment x-fach für uns lohnen. Das ist eine tolle Technologie. Ob es die Technologie der Zukunft ist, weiß ich nicht. Vielleicht lachen wir in 10 Jahren drüber, wie über unsere Handys, die wir vor 10 Jahren genutzt haben. Aber für den Moment ist es absolut State of the Art und wird die Wettbewerbskraft der HBL deutlich stärken.
Ja, und es ist ja auch, du hast schon angesprochen, Abwehrbewegung, man kann auch allein halt sehen, keine Ahnung, mein Spieler sprintet gerade nur noch mit, 80% seiner eigentlichen Maximalgeschwindigkeit, dann braucht er wohl mal eine Pause, ne? Auch sowas ist ja alles rauszulesen.
Das kann ich rauslesen, wobei ganz deutlich, wir werden keine physiologischen Daten nachmessen, das heißt, wir wissen nichts über den Laktatwert des Spielers oder den Blutdruck des Spielers oder welchen Puls hat der gerade. Diese Daten gehen uns nichts an, die gehören auch dem Spieler selbst. Wir messen tatsächlich nur sogenannte Geodaten, das heißt, wo befindet sich der Spieler und wo befindet sich der Ball.
Wunderbar, freuen wir uns sehr drauf. Also ich freue mich da auf jeden Fall schon drauf, wenn ich endlich weiß, wer wie hart gerade das Tor geworfen hat oder wie weit er dabei gesprungen ist und so. So, das war jetzt, ich glaube, das war die längste erste Rubrik aller Zeiten, aber es gab einfach auch irrsinnig viel zu besprechen. Wir machen ein ganz kurzes Päuschen, sind dann gleich wieder da mit Rubrik 2. Da wollen wir dem Chef der HBL mal ein bisschen persönlich auf den Zahn fühlen. So, also wenn ich den Chef schon mal hier habe, ja auch meinen Chef, dadurch, dass ich für den Podcast jetzt Teil der DKW Handball Bundesliga bin, was macht die HBL denn eigentlich genau?
Ja, also zuallererst organisieren wir mal den Spielbetrieb. Wir sorgen dafür, dass Spielpläne gemacht werden, dass die Spieler alle ihre Spielberechtigung bekommen, dass die Hallen tatsächlich so aussehen und so ausgerüstet sind, dass man darin Handball spielen kann. Das heißt, wir administrieren und organisieren vor allem erstmal die Liga. Da gehört auch ein Lizenzierungsverfahren dazu. Eines der großen Errungenschaften der letzten 15 Jahre, dass die Clubs auch immer ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nachweisen und dass wir dann nicht böse Überraschungen erleben im Laufe der Saison.
Es gab auch, ja eigentlich nur mit dem HSV eine einzige, oder?
Ja, als ich anfing, gab es da schon sehr viel mehr. Da gab es Tusen, genau, Messen, Wallau, also Massenheim. Das waren...
Aber sagen wir mal so, seit den letzten 10 Jahren nehme ich jetzt mal als
Zeitraum. Da hatten wir den HSV, der tatsächlich ausscheiden musste, was unglücklich war und auch nicht auf irgendeinen Fehler im Verfahren zurückzuführen war. Da wurden uns einfach falsche Zahlen vorgelegt. Und das, ich glaube, das ist immer noch vor irgendwelchen Gerichten gerade in Verhandlungen, weil da natürlich ein großer Schaden entstanden ist. Ja. Aber das gehört mit zur Organisation. Dann ist unsere Aufgabe natürlich, den Handball zu promoten, nicht nur die Handball-Bundesliga, sondern den Handball weiterzuentwickeln, sportlich, gesellschaftlich, aber auch finanziell. Zu finanziell gehört dazu, dass wir Sponsoring selber betreiben, dass wir selber Events betreiben, wie zum Beispiel das Regelfinal vorhin in Hamburg, aber auch den Supercup, das All-Star-Game. Wir kommunizieren sehr viel, und zwar nicht nur in den klassischen Medien und über unsere TV-Partner Sky und ARD, sondern auch über eigene digitale Kanäle, wozu auch dieser Podcast gehört.
Ja. 7 Meter gibt es noch ein Bewegtbild, ähnliches Format sozusagen.
Ganz genau, wir sind Service-Dienstleister für unsere Clubs. Das heißt, wir machen sehr viel Marktforschung und sagen, wo müssen wir uns eigentlich hinentwickeln, wo gehen eigentlich unsere Zielgruppen genau hin, wen müssen wir eigentlich wie ansprechen, damit er zum Handball kommt, damit er sich für Handball begeistert.
Das musst du mir, da finde ich spannend. Wo müssen wir da hin?
Ja, also ich glaube, da müssen wir uns ein ganzes Stück weiter verändern, auch die Clubs selber. Wenn ich heute in eine Halle gehe, dann glaube ich, treffe ich das Abbild des typischen Handballfans. Der typische Handballfan ist immer noch viel männlicher als weiblich. Er ist
viel älter als jung,
deutlich über 40 Jahre alt, Familienvater, gut situiert, eigentlich eine tolle Zielgruppe, die viel Geld im Portemonnaie hat. Den man viel verkaufen kann. Trotzdem bringt es einfach eine strategische Planung mit sich, dass wir uns da auch verjüngen müssen und insbesondere in den Kanälen viel stärker kommunizieren, die diese jüngeren Zielgruppen tatsächlich auch nutzen. Ja, ich brauche nicht mehr die, wie heißen die Formate von gestern, ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Wir dürfen uns nicht nur auf die Sportschau, die für uns ein ganz toller Partner ist, fokussieren und nicht nur auf die Printmedien, sondern wir müssen natürlich diese jüngeren Zielgruppen in den digitalen Kanälen abholen. Ja. Auch deshalb machen wir einen Podcast, nicht nur, weil er Spaß macht, sondern weil wir hier drüber natürlich Leute an uns binden wollen und mit interessanten Geschichten den Handball interessanter machen.
Hätte ich das gewusst, hätte ich mal richtige Gespräche geführt und nicht immer nur so. Nein, klar, logisch. Ja. Klar, so holt man die ab, ne? Wahrscheinlich ja auch mit, ich weiß nicht, es gibt von weiß gar nicht, es macht ja, glaube ich, alles Sky, ne? Es gibt von jedem Spiel einen Spielbericht und so auf YouTube. Da treiben sich die noch jünger sind als ich, ja auch viel rum. Also das sind alles so Entwicklungen, die ihr erkannt habt, auch durch Marktforschung die letzten Jahre.
Genau. Also die Basis, die wir haben, die ist riesengroß. Wir sind also, was die Fanbase betrifft, hinter Fußball ganz klar die Nummer eins. Es interessiert sich keiner auch nur annähernd so viel für eine andere Sportart wie Handball, im Fußball mal ausgenommen. Die Kunst ist aber, dies dann tatsächlich zu aktivieren. Es reicht ja nicht so aus, dass mir jemand sagt, ja, Handball finde ich auch irgendwie ganz cool und würde ich mir mal angucken, habe ich aber bislang nicht. Mhm. Dann muss ich alles dafür tun, dass er verdammt nochmal in die Halle geht oder Sky anschaltet und tatsächlich ein Handballspiel verfolgt.
Von theoretischem Interesse haben wir ja nichts, ne?
Das so. Klingt nichts. Und da müssen wir unser Ohr am Markt haben und sagen, wie müssen wir es denn darstellen, dass es für dich interessant ist? Wie müssen wir, um auch nochmal Aktive zu gewinnen, wo müssen wir dich eigentlich abholen? Müssen wir tatsächlich in die Schule gehen, Handbälle mitbringen und mit dir mal Handball spielen? Oder sollen wir warten, bis du zu uns in den Verein kommst, wie das in meiner Jugend war? Da stellte sich gar nicht die Frage, da ging man nachmittags in seinen Sportverein und hat trainiert. Heute haben die Jugendlichen viele andere Alternativen und da bedarf es einer aktiven Rolle der Handballmacher, dass man diese Jugendlichen dann für sich gewinnt.
Was wird da zum Beispiel gemacht?
Das ist vor allem Aufgabe der Clubs. Wir kümmern uns ja auch um die sportliche Entwicklung. Wir verpflichten unsere Clubs zu einer exzellenten Jugendarbeit. Wir haben seit 2007, seitdem wir Weltmeister geworden sind, gibt es die HBL-Leistungszentren.
Gerade eins gesehen in Berlin. Echt eindrucksvoll. Paul Lux hat mir das mal gezeigt.
Und mittlerweile sind alle Nationalspieler, die wir in Deutschland haben, aus diesen Leistungszentren entwickelt worden. Und da haben wir, glaube ich, was ganz Maßgebliches auf den Weg gebracht. Da dürfen wir aber nicht stehen bleiben, weil auch die anderen Nationen machen das mittlerweile schon wieder besser als wir. Frankreich, Dänemark, die sind da uns momentan eine Nasenlänge voraus. Heißt aber für uns, dass das nicht wir von der HBL irgendwie machen, sondern dass wir unsere Clubs einmal verpflichten, aber auch unsere Expertise mit auf den Weg geben. Mhm. Wie kriege ich eigentlich Jugendliche bei uns aus dem Club und wie kann ich dann aus diesen Jugendlichen auch Spitzenhandballer formen? Denn das sind die HBL besonders interessiert.
Ja. Du hast schon angesprochen, Nummer eins, Mannschaftssportart nach Fußball. Kann man, will man denn dem Fußball was abgraben, den irgendwann mal einholen oder ist das alles komplett utopisch? Oder was ist so die nächste Zielsetzung? Also wenn man schon die Nummer zwei ist, kann man ja nicht mehr sagen, oder man könnte auch sagen, Nummer zwei halten ist mal so ein Ziel oder so. Oder was muss ich mir vorstellen, was so die Vision ist?
Also den Fußball in irgendeiner Art und Weise anzugreifen, ist völlig illusorisch. Das ist eine Sportart für sich und die leben auch in einem anderen Turm als wir. Ja, den Vergleich, den möchte ich gar nicht ziehen. Was nicht heißt, dass wir uns auch von denen was abgucken. Unsere Leistungszentren sind abgeguckt von der Fußball-Bundesliga. Mhm. Die waren 2000 im tiefen Tal der Tränen. Erich Ribbeck, Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft und ich weiß nicht bei welcher, also entsetzlichen Fußball gespielt und völlig perspektivlos, bis die Liga das Schicksal selbst in die Hand genommen hat und Leistungszentren gegründet hat. Mhm. Von daher ist das nicht unsere Idee gewesen, aber das gehört zu einem Management auch dazu, links und rechts zu gucken und sagen, was kann ich adaptieren, was kann ich besser machen. Und da haben wir beim Fußball einiges zu lernen. Und auch, die zeigen uns auch, was wir auch weglassen können. Ja, also wenn ich sehe, wie der FC Bayern über seine deutsche Meisterschaft gejubelt hat und daneben die SG Flensburg, dann ist da so viel mehr Herzblut dabei bei den Handballern und so viel mehr Nähe zu den eigenen Fans, was glaubhaft rüberkommt. Und da möchte ich den Fußball gar nicht erreichen. Mhm. Ja, ich glaube, da gehen wir unseren ganz eigenen Weg. Und auch die Position, wo wir uns befinden, ist eigentlich völlig unwesentlich. Wenn uns jetzt Basketball oder Eisschnelllauf oder ich weiß nicht wer überholt, dann schwächt uns das ja überhaupt nicht. Ja. Wir müssen uns an unseren eigenen Zielen messen. Da haben wir immer selber strategische Zeiträume, die wir selber definieren und auch mit unseren Gesellschaften abstimmen. Und das hilft uns immer sehr, wenn wir uns genau daran halten und den Weg dann weiterverfolgen.
Du bist 2003 Geschäftsführer der Handball-Bundesliga zum Geschäftsführer bestellt worden, heißt das doch, glaube ich, ne? In ganz richtig.
Ich glaube, das heißt so. Das heißt so. Aber das, also 2003, da gab es im Prinzip kaum ein Geschäft, das man hätte führen können. Das war bis dahin ja ein ehrenamtlich organisierter Verein. Und das war alles ganz engagiert gemacht, aber tatsächlich von einer professionellen Organisation meilenweit entfernt.
Also, kannst du mal erzählen, also was war da anders? Also wie muss ich es mir vorstellen?
Also ein gutes Beispiel war, als ich 2003 anfing. In meiner ersten Arbeitswoche bin ich in die Vertragsverhandlungen, die eigentlich fast abgeschlossen waren mit Sport 1, da lief gerade ein Fernsehvertrag aus, mit Sport 1 reingekommen. Da gab es einen mächtigen Sport 1 Geschäftsführer, der Bodybuilder war und im Gespräch mit uns immer so eine Riesenhantel in der Hand hatte und damit gepumpt hat. Und was so ein bisschen,
ihr geredet
was, wo man sich nicht so ganz ernst genommen fühlte. Ja, und der ehrenamtliche Präsident, der war mit mir da und hat gesagt, das kannst du jetzt alles schon mal ein bisschen lernen. Der hatte noch gar nicht richtig verstanden, was eigentlich Verhandlungsgrundlage war, denn dieser pumpende Geschäftsführer vom, damals war es nicht Sport 1, sondern das DSF, so hießen die damals noch. Ja. Der sprach die ganze Zeit davon, sie würden das gerne fortsetzen für 20.000 Euro pro Spiel. Das Missverständnis war, dass der Präsident dachte, er kriegt 20.000 Euro pro Spiel, aber das DSF sagte, ihr bezahlt uns die Produktion 20.000 Euro pro Spiel. Und dann wollen wir mal sehen, was wir zeigen und was wir nicht zeigen. Das war die Verhandlungsposition und da mussten wir dann noch einige Runden drehen, bis wir auch zu einer einigermaßen vernünftigen Lösung gekommen sind.
Aber man muss sagen, weil das jetzt so absurd klingt, ne, das gibt es durchaus, dass Ligen oder Vereine etwas zahlen, um im Fernsehen überhaupt gezeigt zu werden.
Das also das ist jetzt keine absurde Idee.
In vielen Sportarten gang und gäbe, ja. Da will der Fernsehsender die Produktion gar nicht selber stemmen. Mhm.
Der Handball war aber nicht in dieser Position. Nicht, dass da alles gold und glänzend war, aber da hätte man sich doch deutlich unter Wert verkauft und es ist dann auch anders gekommen. Das war aber vielleicht ein Beispiel, wie man da damals aufgestellt war. Es gab einen Mitarbeiter, die Geschäftsstelle war damals noch in Kiel. Mit diesem Mitarbeiter habe ich selber den Umzugswagen dann nachher von Kiel nach Dortmund, wo wir hingezogen sind, gefahren, nachdem wir mit Häftlingen das Büro ausgeräumt haben.
Nein.
Um dann nach Dortmund zu ziehen.
Strafarbeiter sozusagen.
Das war so der Geschäftsführer des Jahres 2003. Also es waren schon noch andere Aufgaben als heute. Mhm. Seitdem ist doch einiges passiert.
Und heute, also heute gibt es natürlich nicht mehr so Beispiele. Heute, ich war ja auch schon mal nur vor, wann war das, ein knappes Jahr ist es her, war ich mal bei euch in Köln in der Geschäftsstelle. Inzwischen sieht das doch so aus, als wäre da ein Geschäft und könnte man etwas geschäftlich betreiben und so. Wie schaust du auf die Entwicklung der, dann sind es ja jetzt schon 16 Jahre zurück.
Ja, also wenn man sich nochmal damals zurückversetzt, da war auch die Liga selber sehr inhomogen. Es gab verschiedene Grüppchen. Die Bestellung dieses Geschäftsführers war eine ganz große Sache, weil jedes Grüppchen seinen eigenen Kandidaten hatten. Ich kam ganz von außen, hatte mit dem Handball überhaupt nichts zu tun. Habe vorher die erste Internetwelle, die erste E-Commerce-Welle habe ich als Geschäftsführer in einem großen Geschäft geführt. Mhm. Und es war schon Kulturschock, aber es war schon was ganz anderes und weit davon entfernt, ein Unternehmen zu sein. Heute haben wir diese Felder, wir arbeiten mit sehr professionellen Unternehmen wie Sky, der ARD oder auch unseren vielen Sponsoren zusammen, die das einfach erfordern, dass wir hier als Counterpart ebenso professionell uns aufstellen.
Ja, ja.
Und das hat sich gelohnt. Wir werden jetzt in den nächsten Tagen auch einen neuen großen Sponsor bekannt geben. Das kann ich jetzt noch nicht sagen, aber der Namenspartner DKB wird als Namenspartner ausscheiden. Die DKB wird als großer Partner noch mindestens 3 Jahre bei uns in der Liga weiter aktiv sein. Aber einen neuen Namenspartner werden wir in den nächsten Tagen bekannt geben.
Das können wir noch nicht sagen, dass es die Schmiso Handball-Bundesliga sein wird.
Ja, da könnten wir jetzt noch mal verhandeln. Den Vertrag, den könnte ich dir gleich vorlegen.
Nein, ich glaube, da muss ich noch ein paar Jahre verarbeiten. Aber dann mache ich das gerne, wenn ich das Kleingeld zusammen habe. Und wie kam das dann damals bei dir, dass du diesen Wechsel, du warst ja Hockey-Nationalspieler, glaube ich sogar, oder Bundesligaspieler?
Ja, Bundesligaspieler, also für die Nationalmannschaft hat es überhaupt nicht gereicht. Ah, okay. Da war ich dann doch ein ganzes Stück von entfernt. Ich habe das sehr ernsthaft betrieben. Bundesliga war zumindest in der damaligen Zeit im Hockey auch noch leichter zu regeln als heute, mit 3-4 Mal Training die Woche.
Finde ich schon ausreichend.
Ich glaube, das kann man heute vergleichen, vielleicht mit einem Drittliga-Handballer. Ja, also der hat in etwa den gleichen Einsatz, würde ich mal sagen. Wir haben einen Drittliga-Handballer bei uns in der Geschäftsstelle. Ich glaube, so viel wie der habe ich auch in etwa trainiert.
Also schon ambitioniert, aber eben nicht Profi.
Ich habe immer ernsthaft studiert oder hatte einen ernsthaften Beruf und daneben muss das irgendwie funktionieren. Mhm. Ja? Und dahin gekommen bin ich wie die Jungfrau zum Kind. Ich kannte vorher keinen, es kam irgendein Personalvermittler auf mich zu, der hat mich da, glaube ich, irgendwie reingequatscht. Mhm. Und dann musste ich aber mit diesen ganzen Ehrenamtlern natürlich auch in so einen Auswahlprozess rein und verkaufen konnte ich immer schon ganz gut und da habe ich mich verkauft und das dann haben sie mich auch genommen.
Und welches, weil du vorhin gesagt hast, es gab so Grüppchen, kann man das heute noch sagen? War es dann, was weiß ich, die Gruppe der Spitzenclubs, die professioneller werden wollte? Oder wer waren dann im Endeffekt die sich für dich
entschieden? Ja, damals war man schon eine Transformation. Da waren noch nicht alle Manager tatsächlich Profis, sondern haben das irgendwo noch nebenbei gemacht. Mhm. Also da gab es einen Unterschied zwischen denen, die es gerne machen wollten, wie immer, und die sagten, wir müssen uns weiterentwickeln, wir müssen uns auch verändern. Mhm. Es gibt natürlich Nord und Süd und Groß und Klein. Und es gab auch damals innerhalb des Verbandes des DHBs gab es eine Klickenbildung. Der Präsident der Liga damals wollte auch mal DHB-Präsident werden und ist gescheitert gegen den, der es dann war, und dass die sich nicht so richtig mochten.
Ja, klar.
Also okay. Es war ein echt komplexe eine Seifenoper.
Spannend. Wirklich ganz andere Zeiten. Gibt es denn irgendwas so, gibt es einen Meilenstein, einen besonderen Moment, eine Spielzeit oder so, an die du dich besonders zurückerinnerst aus den 16 Jahren?
Also erstmal, das Geschäft entwickelt man nicht mit irgendeinem Meilenstein oder mit irgendeiner Sache, die ich dann einmal geschafft habe. Ich habe einmal einen Namenssponsor gewonnen und plötzlich ist alles viel, viel besser. Ich glaube, da sind einfach viele Prozesse in Gang gesetzt worden. Dieses Leistungszentrum ist sicherlich eines dieser Highlights. Das Lizenzierungsverfahren und die Entwicklung der Marke Handball Bundesliga, das sind, glaube ich, die drei wesentlichen Punkte. Wenn ich so zurückblicke, eine ganz tolle Erinnerung war die WM 2007. Die haben wir als HBL, haben auch einen Standort organisiert, den Standort Dortmund. Und das lief im Anfang die Organisation mehr recht als schlecht, aber wenn dann so ein Turnier anfängt, dann läuft das ja auch alles irgendwie von alleine. Die Mannschaft, die Deutsche, die war eigentlich über ihren Zenit schon hinaus. Die war 2004, sind sie Europameister geworden. Da waren die ganzen Schwarzers, Dani, Stefans, Kretschmers, alle in der Blüte ihrer Karriere. Ja. 2007 war man fast schon drüber hinaus. Ja. Und so fing es auch an. Ja, also die haben ihre Vorrunde gespielt in Halle und in Berlin. Verloren gegen Polen, irgendwie mühsam gewonnen gegen Brasilien, also wirklich nicht gut gespielt. Ja. Und da dachte man, oh Gott, jetzt werden wir die Hauptrunde, da werden wir schrecklich vermöbelt. Und wir organisieren Dortmund und hoffen, dass es irgendwie einigermaßen geht. Und die Mannschaft tritt wie verändert auf.
Ja, dann kam Blacky Schwarzer.
Blacky Schwarzer kam, Markus Bauer verletzte sich und sagte, jetzt ist es ganz aus. Und dann kam Mimi Kraus und spielte gegen Frankreich das Spiel seines Lebens, ja, und hat diese ganzen Karabatic und Narziss vernascht, wie er nur wollte. Der hatte ja so 4, 5 Spiele in ihrem Leben, die in seiner Karriere, die unglaublich waren, und das gehörte mit dazu. Ja. Und
damals noch ganz schmächtig und wendig und so schnell
auf den unglaublich schnell,
gar nicht zu greifen.
Unglaublich schnell, unglaublich. Das ist ja auch eine fröhliche Persönlichkeit mit einer Leichtigkeit. Und das Publikum, das vorher auch so ein bisschen operettenhaft die deutsche Mannschaft begleitete, weil sie noch nicht begeistert hat.
Ja.
Und dann fing es an. Und dann kam dieser Rausch, der, glaube ich, da seinen Anfang hatte. Und das war, da hat man selber als Organisator auch so ein Adrenalin gehabt. Das war großartig. Also eine der besten 1, 2 Wochen, die wir hatten. Und das war toll. Ja, und danach natürlich auch ein großes Hallo im Handball, ein großes Wachstum in der Handball-Bundesliga. Das war ein echtes Erlebnis.
Eigentlich irgendwie vergleichbar, also ist ja auch was anderes, weil sie damals alles in Deutschland war, aber irgendwie vergleichbar mit dieser geteilten Heim-WM jetzt zusammen mit Dänemark. Hast du da nochmal was Ähnliches erlebt oder war das 2007 auch durch den Titel doch nochmal eine andere Nummer?
Der Titel war schon berauschend. Jetzt die WM war stark und das muss man sagen, wir hatten davor eine 2 Meisterschaften, wo wir nicht überzeugt haben. Und der Trainer stand irgendwie im Zweifel, macht das überhaupt alles richtig? Ja. Ich habe mich sehr gefreut für ihn, dass dieses Auftreten da war, das Halbfinale erreicht. Und dann ist es immer eine Frage, wie schaffe ich es an dem Tag? Und da waren wir gegen Norwegen schlechter, haben Köln verlassen nach Hamburg. Jetzt sagt man, Mensch, hätte mal in Köln gewesen, da war ich doch so erfolgreich. Ich glaube, auch in Köln hätten wir da gegen Norwegen verloren. Und gegen Dänemark, ganz ehrlich, hätten wir, glaube ich, keine Chance gehabt.
Die waren ja, also.
Die waren eine Klasse für sich. Und das muss man auch anerkennen.
Mit Ansage.
Ja, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und wir werden auch in den nächsten 4, 5, 6 Jahren werden wir eine Mannschaft haben, die immer an der Spitze mit dabei ist. Und das muss das Ziel sein. Du darfst immer mal gegen Frankreich und gegen Dänemark und gegen Kroatien, darfst du und kannst du verlieren. Du musst immer glaubwürdig aber dabei sein.
Ja.
Und da sind wir, das machen wir gut, auch im Zusammenspiel mit dem DRB.
Was habt ihr denn so gemerkt von der, also es war ja schon so die Hoffnung, dass man diese Euphorie der WM mitnehmen kann in die Liga. Wie, kann man das an irgendwelchen Zahlen sehen, an irgendwelchen anderen Bewegungen? Hat man einen WM-Effekt gemerkt? Also dieses Jahr 2019?
Ja, also wir hatten schon eine deutliche Steigerung bei den Zuschauern, wobei die zweite Saisonhälfte immer stärker ist als die erste.
Weil es halt dann spannender wird auch.
Wird spannender, das Wetter ist ein bisschen kälter als am Anfang. Wenn ich im August, September anfange, ist es viel zu warm für einen Handball eigentlich. Das haben wir schon gemerkt. Wir haben es bei uns wirtschaftlich gemerkt, weil uns das Geldverdienen sehr viel leichter von der Hand ging.
Zur Sponsorenakquise?
Ja, das funktioniert schon deutlich besser momentan. Ja, also das geht leichter. Für mich ganz wichtig und einer der entscheidenden Faktoren, weshalb auch die deutsche Nationalmannschaft gut auf dem Weg ist, ist, dass wir hier seitdem wir einen Generalsekretär haben, der von uns gekommen ist, Marc Schober, der war ja vorher bei der HBL, und auch seitdem Uwe Schwenker, unser Präsident der HBL im DHB-Präsidium ist, seitdem funktioniert diese Zusammenarbeit um Dimensionen besser. Mhm. Und wir haben es vorher, haben wir oft nicht am gleichen Seil gezogen, sondern gegeneinander. Und seitdem wir das zusammen machen, ist das Leben sehr viel leichter und natürlich auch viel erfolgreicher.
Ja. Geht ja auch nur so, ne? Ich meine, die Nationalmannschaft ist unser absolutes Zugpferd. Da kann kein Verein annähernd mithalten, wenn die 15 Millionen vor den Fernseher holen. Aber das Tagesgeschäft, um die Leute wirklich an den Sport zu binden, das geht ja nicht einfach nur über die Nationalmannschaft, die alle einmal im Jahr Hallo sagt, ne?
Das, und genau das, so verkaufen wir uns auch. Die Nationalmannschaft ist tatsächlich für die Highlights da. Wir machen das Geschäft übers Jahr hinweg. Und ein Sponsor, der möchte gern ein ganzes Jahr präsent sein. Von daher glaube ich, arbeiten wir uns da gut gegeneinander zu.
Ja. Wenn wir nochmal auf das, was medial inzwischen so abgeht, das ist ja, also soweit ich weiß, bei den Chefs von Sky hat, glaube ich, keiner eine Hantel im Büro, die ja während so eines Bewerbungsprozesses oder Gespräches dann, wie es bei Sport1 oder damals DSF war, rausholen würde. Aber es ist ja inzwischen alles, es hat sich ja echt viel getan durch diesen Vertrag. Man hat alle Erstligaspiele, alle 306 live bei Sky. Man hat einige in den dritten, ein paar Highlights in der ARD. Alle Zweitligaspiele sind im Internet per Stream zu sehen, Handball Deutschland, TV. Da ist die Liga ja auch, also das ist für mich so eins der sichtbarsten Dinge, wo die Liga auch in den letzten Jahren nochmal immens gewachsen ist.
Ja, und da können wir uns auch nur für die professionelle Arbeit, die sowohl bei Sky als auch bei der ARD gemacht werden, da können wir uns noch für bedanken. Da sind wirklich Profis am Werk. Das fängt an bei Carsten Schmidt als Vorstandsvorsitzender, der sich immer wieder bei mir meldet und sagt, Mensch, dies und das hat mir nicht gefallen, können wir das nicht besser machen? Mhm. Der lebt tatsächlich den Sport mit und sein Produkt ist ja nun auch sein Produkt, lebt es mit. Das geht aber über alle Abteilungen bei Sky. Das sind Profis, die mit dem Herzen dabei sind. Das ist für uns tatsächlich ein goldener Partner. Die Zusammenarbeit könnte kaum besser sein. Und ich glaube, wir haben da mittlerweile auch nach den Kriterien, wie Sky bemisst, befinden wir uns auf einem sehr guten Weg. Wir haben ja Handball praktisch bei Null angefangen. Da gab es noch nicht so viele Handballkunden. Die muss man ja auch erstmal für sich gewinnen.
Ja.
Und der deutsche Markt ist auch nicht so leicht. Was ich soll fürs Fernsehen bezahlen, das muss ich ja auch unserer Zielgruppe erstmal beibringen.
Ja.
Ich kann aber alle Spiele tatsächlich für 9,95 oder ab 9,95 live verfolgen mit der Fußball Champions League gemeinsam, der Konferenz. Das ist ja noch nicht mal ein Kinobesuch. Ja? Oder das ist 2 Stunden Parken in der Innenstadt. Also das Geld, das muss man doch wirklich ausgeben, wenn man Handball live verfolgen
will. Ja, witzig, dass du wirklich, du hast da fast die gleiche Formulierung wie Stefan Kretschmer. Der sagt auch, einmal ins Kino gehen. Leute, ich weiß, umsonst wäre immer schöner, aber der sagt auch immer, einmal ins Kino oder einen Monat eben alles HBL, aus der HBL live sehen können in und voller Länge.
Was nicht kostet, ist auch nichts. Also wenn wir hier weiter Weltklasse-Handball haben wollen, dann brauchen wir so ein Format gar nicht. Es wird uns immer vorgeworfen, wir würden hier irgendwie die Hand aufhalten. Wir haben, als wir diese Rechte ausgeschrieben haben, haben wir uns nicht für das lukrativste oder das finanziell höchste Angebot entschieden, ja, sondern das, was Handball am besten transportiert, und die Entscheidung ist auch im Nachhinein genau die richtige gewesen.
Aber ist sowas eigentlich, das habe ich nämlich, ich glaube sogar aus Sky-Kreisen auch so gehört, dass man kurzzeitig mal ein bisschen Sorge hatte, weil noch ein anderer großer Player nochmal sehr, sehr viel Interesse bekundet hat. Ist sowas dann eigentlich schwer zu vermitteln? Mein Geld ist immer leicht zu vermitteln, wenn man sagt, der hier gibt uns am meisten Kohle ab dafür. Musst du da auch Überzeugungsarbeit leisten, zu sagen, ja, hier ist zwar ein bisschen weniger Geld, aber dafür haben wir das, das und das?
Da muss man die Begehrlichkeiten der Clubs, die muss man auch verstehen. Aber Handball ist kein Sport, der sich im Gegensatz zu Fußball aus Lizenzentgelten vor allem finanziert. Das ist ein tolles und für uns sehr wertvolles Geld, was darüber kommt, aber finanzieren tut sich ein THW Kiel nicht über das bisschen Lizenzentgelt.
Sondern der braucht
seine Zehntausender Halle.
Ne? Seine Zehntausender Halle und seine Partner. Also die Handball-Bundesliga finanziert sich zu rund zwei Dritteln aus Sponsoringgeldern.
Mhm. Ja, ein Fußball-Bundesligist 35-40% im Durchschnitt. Mhm. Mainz wahrscheinlich 60-70% und Bayern München 10-15% aus TV-Entgelten. Mhm. Ja, und das spielt bei uns eine Rolle eher in der Größenordnung um die 3-5%. Ja, also von daher, da aufs Geld zu gucken, wäre der falsche Ansatz. Wir müssen sehen, dass wir eine Plattform schaffen, wo unser Sport hochqualitativ rüberkommt und wo wir Leute positiv mit ansprechen.
Ja.
Und das macht Sky wie kein anderer.
Das hören wir natürlich gerne. Wir sitzen übrigens gerade in den Räumlichkeiten von Sky. Das müssen wir vielleicht mal
sagen. Aber keiner hört mit außer uns beiden.
Stimmt, wir sind hier ganz alleine in einem kleinen Konferenzraum. Ein Thema, was ich noch auf der Agenda habe, ich habe es heute extra nochmal nachgelesen. Wir waren ja vorhin schon so mal beim Thema der Handball und andere Sportarten. Es gab mal von Uli Hoeneß, der ja gerne mal Abteilung Attacke macht, vor einigen Jahren, ich sage es mal, nicht so nette Worte Richtung des Handballs, so von wegen, der würde ja keinen Menschen interessieren, außer in Deutschland so ungefähr. Und du hast ihm dann auch ziemlich gepfeffert geantwortet. Wie schaust du zurück auf eure damalige, wenn es mal Meinungsverschiedenheit?
Also es war im letzten Jahr, so lange ist es noch gar nicht her. Uli Hoeneß hat tatsächlich zur Attacke geblasen und das hat er öffentlich gemacht und das ging unter die Gürtellinie gegen den Handball und das habe ich öffentlich erwidert. Und das als Zweiter kann man immer sehen, da kann man es vielleicht besser steuern als Erster. Das hat er dann, das ist alles ausgeräumt, wir haben miteinander gesprochen und er hat seine Kritik gar nicht so gemeint, die ist offenbar falsch rübergekommen. So,
ihr habt dann auch mal telefoniert oder wie?
Wir haben telefoniert und er hat auch gesagt, das war überhaupt nicht seine Intention und er schätzt Handball sehr und das ist ausgeräumt, das hat er auch öffentlich gemacht und das war für mich völlig in Ordnung, das war hochprofessionell von ihm und ansonsten brauche ich Uli Hoeneß keine Ratschläge zu geben, der hat seinen Job ganz gut im Griff.
Dem FC Bayern München geht es ganz gut, das kann man glaube ich so sagen.
Ganz genau.
Der FC Bayern Basketball, ich habe den damals intensiv mit aufsteigen sehen aus der zweiten Liga, wo Uli Hoeneß sich dann eingeschalten hat, uns dann so richtig die Post abging. Inzwischen sind sie das deutsche Top-Team und auf dem Weg zur nächsten deutschen Meisterschaft, wenn sie auch noch nicht eingetütet ist. FC Bayern Handball, Uli Hoeneß hat gesagt, das wäre vielleicht eher was für den nächsten Präsidenten. Denkbar, vorstellbar, eine Hoffnung vielleicht auch?
Ich weiß, dass schon einige Leute dahingehend unterwegs waren. Ich habe mit dem FC Bayern noch nie darüber gesprochen. Ich glaube, dass im Basketball der FC Bayern der Sportart sehr geholfen hat. Die gehen da schon neue Wege und das ist auch Uli Hoeneß' Baby. Ich glaube, den doppelten Etat vom nächststärkeren Club in der Basketball-Bundesliga, was auch eine gewisse Gefahr ist, weil sie möglicherweise die Liga über die nächsten Jahre dominieren wird.
Nicht so viel, ich weiß gar nicht.
Ja, es sind rund 25 Millionen, die Bayern Basketball tatsächlich verbraucht. Sie wahrscheinlich auch brauchen, um in der Euroleague da irgendwie bestehen zu können.
Ja.
Sind sie ja noch nicht ganz angekommen und das muss natürlich der Anspruch des FC Bayern sein. Und vielleicht ist man da momentan auch gar nicht so ganz zufrieden. Da muss die Liga sehen, dass sie die Pace die der FC Bayern vorgibt, auch tatsächlich mitgeht. Sonst wird da die Schere auseinandergehen und es wird der Sportler dann vielleicht auf Dauer nicht gut gehen. Mhm. Insgesamt ist das, was Bayern Basketball macht, super. Ja, ich habe den Manager Pesic vor 2 Wochen auch getroffen. Der ist ganz klar, der ist ganz sauber. Die machen da einen guten Job. Mhm. Ja, und das Sponsoring wird, glaube ich, erledigt vom großen Uli. Der klopft da dem einen oder anderen mal auf die Schulter und sagt, kannst du nicht nochmal? Und dann wird es auch gemacht.
So hat mir Marco Pešić das auch mal erklärt, dass ja Uli Hoeneß da schon die Arbeit übernimmt.
Und das ist natürlich ein anderes als wir Klinken putzen gehen müssen. Jeder Clubmanager muss auch Klinken putzen, das funktioniert da sehr viel einfacher und ist dann hocheffizient. Ja. Das hat sich Uli Hoeneß erarbeitet und das sei denen auch gegönnt. Ja. Im Handball wäre es toll. München würde als Stadt, glaube ich, hervorragend funktionieren, aber da kann ich auch keinen zu zwingen. Und ich habe auch nicht das Mandat. Ich kann nicht sagen, mir sind jetzt die Münchner lieber als die Balinger oder die Nordhörner. Mhm. Jetzt gebe ich denen mal eine Wildcard und lass einen von beiden draußen. Das wird im Handball niemals funktionieren und das ist auch gut so.
Ja, ich glaube auch, das ist nichts, was wir wollen. Ne? Das ist dieses amerikanische System mit du kaufst dich rein in eine Liga oder eben nicht. Sportlichen Auf- und Abstieg gibt es nichts. Das ist wahrscheinlich nichts, was wir hier haben wollen.
Handball steht in Deutschland für Bodenständigkeit und für eine große Nähe zum Fan und das wäre nicht vermittelbar. Ja. Trotzdem fände ich es super, wenn wir in München oder vielleicht auch noch in ein, zwei anderen Metropolen Handball stärker hätten. Mhm. Ja? Dass der BRC nach Düsseldorf geht, ist eine so eine Entwicklung.
Ja. Ich glaube 6 Spiele nächstes Jahr ja sogar.
Oder sogar 7 oder 8, ich weiß gar nicht ganz so genau.
Das ist ja fast die Hälfte des Spielplans dann irgendwann, den sie zu Hause haben, also schon eine Nummer.
Also Handball ist ja eigentlich da stark, wo der Fußball nie so richtig angekommen ist. Dann kamen die großen Hallen auch in die großen Städte und dann hat sich da auch der Handball niedergelassen. Also hätten wir noch 1, 2 große Städte, das wird uns schon gut tun.
Das ist eine wunderbare Überleitung, denn das wird eine meiner Fragen sein, gleich in der 3. und letzten Rubrik. Ihr wisst ja schon, was das ist. Hand aufs Herz natürlich. Ja, wenn wir schon da sind, dann ziehe ich, hatte sie zwar in einer anderen Reihenfolge, aber dann ist jetzt zwar mal keine Entweder-Oder-Frage, aber dann ziehe ich die doch gleich mal vor. Wenn du dir eine Stadt rein wünschen, ich weiß, du kannst nicht, aber wenn du dir eine rein wünschen dürftest in die HBL, ich meine, Hamburg hat, ist zwar wieder auf dem Weg, aber hat keinen Erstliga-Handball, Köln hat keinen, München hat keinen. Was wäre denn dein Standort, wenn du sagen würdest, da hätte ich gerne Handball-Bundesliga?
München.
Ja?
München.
Warum?
München ist eine Medienstadt, München ist groß, München ist reich, München hat eine Infrastruktur. Wir sind geografisch in Bayern vertreten durch den HC Erlangen und durch Coburg in der 2. Liga, auch ein ambitionierter Club, der es vielleicht hier schaffen möchte. Aber Erlangen und Coburg sind auch vom Herzen Bayerns, München, eine ganze Ecke entfernt.
Und das ist den Franken ja auch wichtig.
Das ist denen wichtig und HC Erlangen macht einen Top-Job, das ist wirklich ein ganz toller Verein. Aber in München ist es momentan weißer Fleck und Bayern ist als Handballstandort eigentlich sehr, sehr stark. Und da, das ist noch sowas wie ein weißer Fleck. Fände ich super. Erzwingen können wir es nicht.
Okay. Aber das ist doch mal, das war jetzt mal wirklich Hand aufs Herz oder aufs Herz oder wie auch immer. Das war doch eine ganz klare Antwort. Da du früher, wir haben es ja schon besprochen, Hockey gespielt hast, welche Sportart gewinnt im Vergleich? Handball oder Hockey?
Ich gucke immer noch viel Hockey. Einer meiner Söhne spielt auch noch Hockey. Da stehe ich ab und zu am Rand und ich verfolge da auch noch die Liga und vor allem auch die Nationalmannschaft. Aber Handball ist schon der attraktivere Sport, hat viel mehr Highlights und ist einfach zu verstehen. Also von daher Handball vor Hockey.
Okay. Da hätte ich jetzt aber auch jede andere Antwort nicht akzeptiert.
Hätte ich aber auch so gesagt, wenn es so gewesen wäre.
Gut. Dann ist es umso besser. Ich erkläre gleich hinten raum, warum diese Frage Sinn macht. Ich stelle sie aber erstmal. Mountainbike oder Rennrad?
Klare Präferenz fürs Rennrad. Da habe ich auch eine Gruppe, mit der ich das öfters mache, schon seit vielen, vielen Jahren. Sport genau wie Laufen, ohne viel Rüstzeug. Also ich fahre relativ viel Rennrad.
Ich habe mir sagen lassen von einem deiner Angestellten, dass du fast täglich von Bonn bis nach Köln in die Arbeit mit dem Rad fährst?
Immer wenn es geht. Immer wenn es geht. Es sind 30 Kilometer, aber die ganze Zeit am Rhein lang.
Boah, aber das ist schon eine Strecke.
Und das ist aber ideal, um sowohl morgens als auch abends einen klaren Kopf zu haben. Also das hilft sehr.
Wenn sich da ein paar ein Beispiel dran machen würden, dann glaube ich, würden wir Greta Thunberg einen großen Gefallen tun.
Ja, vielleicht auch deshalb. Meine Frau ist ja Geschäftsführerin der Grünen in Bonn, also die hält mich auch dazu an, da CO2 zu vermeiden,
wo es geht. Das finde ich super. 30 Kilometer, ey, Respekt, jeden Tag hin und zurück, also 60 sind es ja dann sogar. Nicht schlecht. Weil es jetzt am letzten Spieltag so extrem war, der Meisterschaftskampf oder der Abstiegskampf, was packt dich am Ende noch mehr?
Im Mittelpunkt steht immer viel mehr der Anfang der Tabelle und nicht das Ende. Ja. Diesmal war es eine Ausnahmesituation, es war ja spannend genug, es waren ja beide Spiele von Kiel und von Flensburg knapp. Mhm. Aber was da passiert ist, wird es ja in den nächsten 25 Jahren auch nicht geben, es gab es 25 Jahre nicht, also das wird sich so nicht wiederholen, da bin ich mir ganz sicher. Aber für uns, ich habe gerade vor unserem Gespräch, der Weg von der Eulen in der Klasse ist ein Beitrag bei Sky Sport News gewesen. Also das hätten die sich auch nicht erträumen lassen, dass aus ihrer Geschichte, dass darüber geredet wird und nicht über die Meisterschaft. Also das ist großartig und ich freue mich für die beiden und für die anderen beiden tut es mir leid.
Ja. Also sagen wir quasi eigentlich der Meisterschaftskampf, aber dieses Jahr mal der Abstiegskampf.
Das ist so.
Eigentlich wirklich unfassbar. Man kann den Eulen nur noch mal gratulieren, aber Flensburg natürlich genauso. Wenn du dir einen Titel wünschen dürftest, lieber den nächsten, was auch immer, WM, EM, Olympia für die deutsche Nationalmannschaft oder dann doch lieber mal wieder einer deiner Vereine, sage ich mal, aus der HBL, der die Handball Champions League gewinnt.
Den Handball-Champions League werden wir in den nächsten 5 Jahren wieder gewinnen, da bin ich mir ganz sicher. Mhm. Paris ist immer so eine Sache. Eigentlich hätten die es seit Jahren gewinnen müssen, haben es aber nicht.
Vor denen habe ich auch keine Angst mehr.
Aber da muss man mal sehen, wie es mit Katar weitergeht, ob die tatsächlich immer noch so aus dem Vollen schöpfen können. Ja. Gucken wir mal. Ich fände einen Olympiasieg fände ich großartig. Das würde uns nochmal richtig nach vorne bringen. Aber da stehen uns einige Mannschaften noch im Wege.
Ja. Vor allem diese Dänen, glaube ich, immer noch, habe ich so das Gefühl. Ich sag dir jetzt mal zwei Namen, die sich verabschiedet haben. Wir haben ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen, aber du kannst auch gerne noch, falls ich wen vergessen habe, der diesen Sommer geht, ergänzen. Tobias Karlsson oder Alfred Gislason. Wer wird der HBL am meisten fehlen? Oder entweder oder eben dein Drittgenannter, wer auch immer das dann ist.
Ich sag mal, Tobias Karlsson war ja bis zu diesem Jahr eher den Fachleuten Begriff, weil er als Abwehrspezialist ja gar nicht so sehr in Erscheinung getreten ist. Er war nie irgendwie ein Kandidat für Spieler der Saison, weil er keine Tore wirft. Ja, aber hinten tatsächlich ein unfassbarer Defensivspezialist war, der als Persönlichkeit sich jetzt für alle Spieler sehr, sehr eingesetzt hat.
Also ich finde eben auch seinen Einsatz für Gleichheit, seine regenbogenfarbigen Schuhe, dafür ist er mir fast noch mehr jetzt in Erinnerung geblieben als für seinen
handballerisches Tun. Also bei Tobias Karlsson bin ich mir sicher, dass er dem Handball erhalten bleibt. Wenn nicht als Spieler, dann aber als Persönlichkeit. Er wird ja auch irgendwo im Management der schwedischen Nationalmannschaft wieder einen Job bekommen. Da bin ich mir ganz sicher, dass wir den wiedersehen werden und seine Zeit als Spieler ist halt vorbei. Bei Alfred Gislason muss ich sagen, also bei der war jetzt, wenn man seine aktive Zeit noch mit dazu nimmt, wie viele Jahre in der HBL? Wahrscheinlich 35 oder irgend sowas. Da wird man sich erstmal schwer dran gewöhnen müssen, dass er nicht mehr am Rande lang humpelt. Und tatsächlich, der ist ja mal wie ein Dirigent aufgetreten. Das werden wir sehr vermissen. Und ich möchte noch nicht darauf wetten, dass wir nicht doch nochmal irgendwo in Deutschland aktiv sind.
Ja. Ich bin auch so ein Mensch. Ich möchte keine Abschlüsse. Ich wünsche mir immer Comebacks. Also, falls du das hörst, Alfred Gislason, wir sind uns hier beide einig. Komm auf jeden Fall zurück, so schnell wie möglich, in welche Funktion auch immer. Eine letzte Frage noch. Das ist jetzt auch keine Entweder-Oder-Frage, sondern nochmal eine offene. Aber das fände ich auch lächerlich, das einzugrenzen. Du hast seit 2003 viele Spieler spielen, kommen, gehen, sehen. Könntest du einen benennen, der für dich, also quasi analog zum der Welthandballer des Jahrhunderts, ist ja Magnus Wieslander. Der fällt ja genau, ich glaube 2003 hatte er schon aufgehört.
Ja,
hatte er schon aufgehört, genau. Seit 2003, wer ist für dich der prägende HBL-Spieler seitdem?
Also sehr prägender Handballer, war leider ja nur ein paar Jahre in der ABL, ist Nikola Karabatic. Das ist für mich der beste Handballer aller Zeiten. Das, also wie er, was er alles gewonnen hat und vor allem wie er aufgetreten ist. Er ist ja einmal ein überragender Spieler gewesen, aber wie er seine Mannschaft auch mitnimmt, das ist ein echter Anführer gewesen und das ist immer noch. Jetzt kommt er langsam vielleicht auch in die Jahre, aber das ist aus meiner Sicht der beste Spieler gewesen, der spektakulärste. Da gibt es dann ein, zwei. Also Andy Schmid ist natürlich zum Angucken eine Augenweide. Dani Nassis, ein Mann, der gar nicht mehr runterkam, wenn er erstmal hochgesprungen ist. Großartige Spieler. Von der Effektivität muss man sagen, der alte TBV Lemgo, den gab es gerade, als ich angefangen habe. Unglaublich innovativ damals mit den gestandenen deutschen Spielern. Super, also vielleicht
die schnelle Mitte so ein bisschen revolutioniert, ja, oder eingeführt. Oder
und auch immer, ne? Wirklich auch da mit Stefan, mit Kermann, mit Schwarzer, mit Bauer. Das war auch überragend. Ansonsten kann ich noch einige nennen. Ja. Stefan Löfgren, Thierry Omeyer, die haben alle bei uns
gehabt. Ja, der jetzt auch aufhört, ne? Ach Gott, da darf man gar nicht drüber nachdenken, aber gut.
Ja, und jetzt tue ich all den Unrecht, die nicht bei Spitzenmannschaft gewesen sind. Auch da gibt es ja. großartige Geschichten.
Ja. Also. Wie jetzt, ne? Die Eulen, das sind jetzt auch irgendwie alles Helden, auch wenn sie auf den ganz großen Bühnen nicht auftauchen werden, aber jedes Tor, was die da am letzten Sonntag geworfen haben, ausgemacht hat, das ist auch seine eigene Heldengeschichte.
Ganz, ne? Genau, ganz genau.
Wunderbar. Frank, vielen, vielen Dank.
Gerne, hat Spaß
dass
gemacht.
Dass du bei uns warst, das freut mich. Ich möchte jetzt noch einmal, da wir jetzt in die Sommerpause gehen, ich kriege immer so viel nette, jetzt muss ich noch ein bisschen deiner Zeit klauen, ne? Aber ich kriege immer so viel nette Nachrichten von euch, aber ich mache diesen Podcast ja nicht alleine. Deswegen an der Stelle möchte ich mich mal ganz herzlich bedanken bei allen, die dafür sorgen, dass dieser Podcast so on air gehen kann. Die Jungs von OMR, von Podstar, die uns da technisch unterstützen. Natürlich vor allem, das darf ich keinen vergessen, ne? Der Max Kaltenhäuser allen voran mal, der mir immer meine Fragen und Briefings aufschreibt, die Gäste organisiert und wirklich alles in die Hand nimmt. Daniel Meyer, der da bei den Briefings hilft, soweit ich weiß, der dafür sorgt, dass wir in den Hallenheften stehen und Werbung gemacht wird für Hand aufs Harz. Der Frank Leibmann natürlich, der Chef über den beiden sozusagen ist. Oliver Lücke, der Chef noch mal eins drüber ist. Vielen, vielen Dank, dass ihr das alles ermöglicht habt und so viel Arbeit in diesen Podcast auch reinsteckt. Und ihr im Gegensatz zu mir nicht täglich nette Nachrichten von Leuten kriegt, die sehr glücklich über diesen Podcast sind. Und zu allerletzt natürlich vielen Dank an dich, Frank, weil das sind ja die Leute, das ist ja dein Team, was du zusammengestellt hast.
Du weißt schon, dass jeder Name, der hier genannt worden ist, bei uns intern verpflichtet ist, einen Kasten Bier zu spenden für die Mitarbeiter.
Also, und jetzt kannst du noch wen nennen, wenn du. Habe ich noch irgendwen jetzt vergessen, dem auch noch Dank gebührt?
Ja, es gibt noch ein, zwei, die das auch noch mitorganisieren. Aber die.
Du möchtest denen das nicht antun.
Wenn ich die jetzt nenne, dann nenne ich vielleicht irgendeinen anderen nicht. Also das sind schon die vier, die Hauptarbeit dabei machen, aber die Organisation selber. Aber da sind noch, sogar tatsächlich noch mehr an dem Podcast beteiligt, aber das sind die Hauptarbeit haben. Das ist super und wir leben durch dieses starke Team. Wir haben wirklich eine ganz starke Mannschaft da zusammen.
Ja, das ist auch mein, also ich stehe da nur ganz hinten in der Kette und muss eigentlich nur den spaßigen Teil machen und ihr habt die Arbeit damit und dafür bin ich euch extrem dankbar, dass ihr das macht. So, damit geht Hand aufs Harz in die Sommerpause. Wie lange wissen wir noch nicht, aber eins kann ich euch sagen. Wir kommen wieder, wann auch immer.
Da gehe ich ganz fest von aus.
Ciao, ciao.
Bis dahin.
Man kann heute nichts voraussagen in dem Spiel.